Happy Shooting, Folge 257, Froscht.
Die heutige Folge wird euch präsentiert von
enjoyercamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ah, ja, ja.
Warst du denn schon auf dem Klo?
Ja, wie immer.
Das ist die Hauptsache. Ich noch nicht. Ich hoffe, ich halte es durch. Ja. Oh, es ist kalt hier, ist eh alles eingefroren. Ich kann gar nicht aufs Klo.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ja, hey, da sind wir wieder. Was ist dir eingefroren? Erzähl mal.
Was denn?
Was ist dir eingefroren?
Die Blase und die Hände, die Augenlider, Nasenlöcher, alles ist eingefroren.
Also ich habe es jetzt geschafft, hier im Studio kuschelige 21 Grad hinzukriegen. Also zumindest in den Bereichen so oberhalb der Füße.
Oberhalb der Füße.
Unten ist der Boden noch ein bisschen kühl, weil die warme Luft steigt nach oben. Aber hier ist, es geht ja eigentlich. Es hat ja nicht mal ganz minus 11 Grad draußen. Also es ist okay.
Na, prima.
Wer will sich denn da beschweren? Der Neckar ist zugefroren.
Im Ernst?
Ja. Wahnsinn. Neckar und Seitenkanal, beide zu. Also die Enten gehen jetzt auf dem Eis spazieren.
Ist ja klasse.
Ja.
Ach, ist das schön. Ja, nee, hier aber ist auch...
Die Seen doch auch zugefroren sein,
die oder? Seen sind zu, ja, ja.
Schon laufen?
Nee, weiß ich gar nicht. Ich glaube, in Göttingen, der ist freigegeben jetzt zum Laufen. Und hier die Kiesseen werden ja generell nicht freigegeben, soweit ich weiß. Aber ich habe auch noch niemanden drauf gesehen. Traue mich da auch nicht so richtig drauf.
Die Wettershow mit Boris und Chris.
Selbstverständlich. Wir wollen umfassend informieren.
Wir mussten auch heute noch ganz spontan wegen dem Wetter den Themenschwerpunkt etwas ändern. Mhm. Die analoge Suppe gibt's nächstes Mal. Wir werden ein bisschen über das Wetter reden. Also auch fotografisch und so.
Ja. Ne? Wolkendichte. Ja,
und wir reden außerdem über ganz viele andere Sachen. Unter anderem gibt's heute wieder mal eine neue Aufgabe.
Es gibt einen Audioboo zum Sony Blitzschuh. Das reimt sich.
Ja, Gerrit hat einen Linktipp geschickt. Jedes Bild ein Knaller.
Mhm. Du möchtest was erzählen zum Thema minus 20 Grad fotografieren.
Genau, der Johannes hat uns zum ähnlichen Thema was geschickt, nämlich auch ein Audioboo.
Dann streicht die Fotokina die Visual Gallery und wir gucken mal.
Ja, dann heute rausgeplumpst die News zum Thema Nikon D800. Die ist jetzt da. Da schauen wir doch mal, was ist das denn jetzt?
Was ist denn das? Da von Tamron gibt's auch was Neues, nämlich ein tolles Objektiv.
Ja, und von Canon wohl auch. Da hast du was ausgegraben.
Jupp. Ja, dann haben wir einen Preis für die Fuji X Pro 1.
Endlich wissen wir, was das Ding kosten wird. Der Roland hat uns noch was zum Polfilter als Nachtrag geschickt.
Wir haben ein bisschen Housekeeping.
Ja, und wir fangen wie immer an mit irgendwas, was klappert oder rasselt oder sonst wie.
Mach mal. Das klingt diesmal so und kommt von Tobias.
Ah, Mechanik.
Schön, ne?
Sehr schön.
Jetzt hast du zwar die letzte Auslösung überquatscht, aber ich denke,
gehen wir am Schluss nochmal.
Ihr wisst, wie es klingt, genau.
Ihr wisst doch sowieso, was das war.
Ja, eben.
Entgegen anderslautender Gerüchte arbeiten wir nicht beim WDR.
Wobei das jetzt nicht heißen soll, dass man uns nicht abwerben könnte, aber derzeit tun wir es nicht.
Echt? Willst du beim WDR arbeiten?
Ich habe keine Ahnung, wenn das Angebot stimmt.
Ich weiß nicht. Also,
Ich bin noch so eine Medienhure, ich mache alles für Geld.
Wir hatten aber letzte Woche einen kleinen Schluck auf mit dem Podcast-Feed. Also wer da die Folge 256 hören wollte, runterladen wollte und das gleich sofort getan hat, der hat anstatt Happy Shooting dann doch tatsächlich einen Audiobeitrag vom WDR bekommen.
Oder gar nichts.
Oder gar
das
nichts.
Das hing so ein bisschen vom Podcatcher ab.
Äußerst seltsam. Nicht zu lange wollen wir es erklären, aber ganz kurz. Das war mal wieder das tolle Verhalten von WordPress. Wenn man da... Ja, brauchst du dich nicht ärgern. Der Ärger ist doch jetzt rum, oder? Das ist so. WordPress baut für Audio-Links, also zum Beispiel ein Link zu einer Podcast-Folge, eine sogenannte Enclosure. Das ist so ein Ding, wo halt dann für den Podcatcher drinsteht, da musst du deine Medien abholen. Und eigentlich darf beim Podcast pro Episode nur eine Enclosure drin stehen. Aber WordPress macht automatisch aus allen Links zu irgendwelchen Audiodateien Enclosures und so hatte dann eben der Beitrag letzte Woche, naja, weil wir eben so über diesen WDR-Beitrag da geredet haben, habe ich den da verlinkt. Ja, und dann hat der WordPress eben da noch eine Enclosure draus gemacht und somit waren da plötzlich zwei drin. Und
interessanterweise waren plötzlich auch sogar mal drei drin, ne?
Ja, das ist WordPress, ist dann ganz komisch. Jedenfalls hat dann zur Folge eben der eine oder andere Podcatcher da ein bisschen Schwierigkeiten mit gehabt und entweder gar nichts mehr gesehen oder den falschen. Und dann haben wir den rausgenommen, aber das hat nichts geholfen, weil die es alles gecached haben. Und dann hast du irgendwann gesagt, so jetzt reicht's mir, hast einen neuen Beitrag geschrieben, also eine neue Folge quasi nochmal released. Wo dann nur der drin war und das
genau, hat dann auch funktioniert. Weil ich hatte so die Faxendicke. Also du nimmst dann in WordPress bei dem Beitrag diese Enclosures, die er erzeugt hat, die kann man ja sehen, die kann man da auch löschen, da gibt's extra einen Delete-Button, dann habe ich die rausgelöscht und alles war super. Ja, aber kurze Zeit später hat WordPress gesagt, oh, da fehlen ja Enclosures, ne? Ich packe die dann gleich mal wieder rein. Yippie, da waren sie wieder drin. Da habe ich gesagt, du kannst mich doch mal sowas von an die Füße fassen. Und da habe ich dann den MP3-Link, den wir hatten, habe ich dann versucht zu verstecken, indem ich das über Tiny-URL dann kodiert habe. Das löst
der dir auf.
Und das löst der Sausack auf und baut die da wieder rein. Aber und da habe ich gesagt, jetzt
ja, ist mir egal. Es hat letztendlich ja dann doch irgendwie funktioniert. Also sorry, dass...
Aber sollte jemand von euch draußen eine WordPress-Lösung kennen, die dieses Verhalten abstellt, und zwar ohne den originalen Quellcode zu manipulieren...
Ja, und bitte bringt aber jetzt nicht das Podpress-Plugin.
Nein, das wollen wir nicht.
Das wollen wir nicht, weil das macht nämlich noch ein paar andere Sachen ganz, ganz schlimm.
Wir wollen nur dieses eine Feature, nämlich dieses automatische Erstellen der Enclosures, nicht haben. Ich mache die Enclosures immer manuell. Ich habe da Kürzel dafür, die das mir automatisch da reinknallen. Ich möchte aber nicht, dass automatisch etwas hinzugefügt wird. Wenn es da was gibt, ich wäre dankbar.
Gut, aber wie gesagt, das passiert ja normalerweise nicht und ab jetzt passen wir da wieder ein bisschen besser auf.
Ab jetzt gibt es nie wieder externe Medienlinks, außer zu uns.
Fotografie.
Ja, Pullfilter. Da gab es Kommentare. Du hast da was reingepackt?
Ja, im Kommentar, Roland hat uns geschrieben, Pullfilter, ich habe neulich mal als Last Resort benutzt für Porträts mit einem Brillenträger.
Auch gut.
Ohne Polfilter hatte es oft so ganz komische Reflexionen des Blitzes oder gar des Objektivs selber auf der Brille gegeben. Mit Polfilter konnte ich das fast ganz wegdrehen. War doch hoffentlich kein Zufall. Gerade Menschen, die man einfach nur mit Brille kennt, kann man ja nicht für ein Porträt die Brille abnehmen lassen. Das stimmt. Also wenn da jetzt jemand vor der Kamera sitzt, Reflexionen von Blitzanlagen sind ja da oft ein Problem mit der Brille. Man kann das zwar manchmal noch so ein bisschen geschickt hinkippen, aber da kann ein Polfilter ganz ordentlich helfen. Ich habe sogar schon gesehen, dass Fotografen das bis zum Exzess getrieben haben. Und zwar haben die Folgendes gemacht. Vor die Blitzköpfe eine Polfilterfolie gesteckt. Also, dass der Blitz quasi durch einen Polfilter, also nur noch polarisiertes Licht abgibt. Und dann auf die Kamera auch noch einen Polfilter, der das dann quasi wegcancelt. Das heißt, du hast Reflexionen.
Also beide Filter quasi 90 Grad gegeneinander dann wahrscheinlich, oder?
Richtig,
sowas?
Du hast, das musst du ausprobieren. Also dann hast du auf der Brille polarisiertes Licht. Und wenn du das, also richtig knalle polarisiertes Licht und auch auf der Haut, so diese glänzenden Stellen sind dann auch polarisiert und dann kannst du mit dem Polfilter auf der Kamera, kannst du das dann quasi wegdrehen. Das ist auch so ein ganz alter Fotografentrick. Muss man sich halt nur irgendwie großflächig polarisierte Folie kaufen. Das ist nicht ganz billig, aber ist ein durchaus interessanter Weg, solchen Reflexionen irgendwie Herr zu werden.
Interessant, also, ja. Ja, ich kenne das sonst nur so, wenn du den TFT-Monitor als Dauerlichtquelle benutzt, zum Beispiel für kleine Produktshootings oder sowas, da kommt aus dem TFT-Monitor ja polarisiertes Licht raus. Und jetzt kannst du das benutzen, dass du quasi gegen den hellweiß erleuchteten Monitor, also einfach irgendwie Textverarbeitung weißen Hintergrund aufmachen oder so, fotografierst und somit dein Objekt durch den Monitor von hinten beleuchten lässt. Aber den Polfilter, den du dann auf der Kamera hast, so drehst, dass du den Monitor quasi nicht mehr so leuchten siehst oder eben auch gar nicht mehr leuchten siehst, der wird komplett schwarz. Dann hast du halt dein Objekt schön von hinten beleuchtet, dann man sieht so schön den Lichtkranz außenrum, aber du siehst die Lichtquelle nicht mehr. Das ist auch ein ganz netter Trick.
Übrigens auch im Chat jetzt gerade, wir sind ja wieder im Livestream und haben jetzt auch hier 30 Leute im Chat, die hier so quasi nebenher so Tipps reinschreien, ne, so aus dem Off, was ich herrlich finde. Kam jetzt auch mehrfach die Gläser rausnehmen aus der Brille, also das ist auch ein Tipp, wenn das alles andere nicht gut funktioniert, Brillen ohne Gläser, also wenn das nicht gerade irgendwie so eine randlose Brille ist. Man sieht das nachher nicht auf dem Foto, dass da die Gläser fehlen, aber derjenige hat trotzdem seine Brille auf. Geht natürlich nur, wenn er jetzt nicht wirklich ganz starke Dioptrien hat. Also die Vergrößerung und Verkleinerung des Auges, die gehört ja dann auch irgendwo mit zur Person. Und wenn das nicht so extrem ist, dann kann man auch einfach die Gläser rausnehmen.
Schön, schön. Ja, dann hat Fuji X Pro 1. Das ist auch toll, ne? Diese ganzen Produkte jetzt mit X und 1 und Pro.
X muss überall rein. Final Cut Pro X, Mac OS X gibt's ja schon lange.
Das gibt's schon lange, ja. Die machen jetzt alle Apple nach.
Fuji die Schweine. X Pro, das sollen ja noch mehr Produkte. Genau, die neue Red Dwarf Comedy aus Großbritannien ist Red Dwarf X. Also wird
alles
immer
irgendwie. X. Wir sind jetzt bei X. Ich,
ja, und
X ich warte ist
ja
auf auch, Y. X taugt nix.
Und X ist ja auch extra teuer.
Ich bin Y-Chromosom, sag ich da nur. Also, genau. X ist expensive, ne? Und ja. Expensive. Die Fuji X Pro 1, um die geht es, da gibt es jetzt Preise und zwar soll die 1599 Euro kosten, also schlappe 1600 Euro, aber vermutlich Liste.
Aber nur die Kamera.
Nur die Kamera, der Body. Wir erinnern uns, Fuji X Pro 1 hat Wechselobjektive und wenn ihr jetzt ein Objektiv dazu haben möchtet, dann könnt ihr das kriegen und zwar kosten die jeweils 580 bzw. 630 Euro.
Also das in Ganze, dem Rahmen bewegen sich diese drei Objektive.
Genau, und das soll so ab März 2012 lieferbar sein.
Ja, herrlich. Also das ist, ja, die Preise waren ja mal so im 1300er Bereich gemunkelt, aber das hat sich dann hiermit quasi erledigt.
Ja, dann hat man gehofft, dass bei dem Preis von 1600 Euro vielleicht schon ein Objektiv dabei ist, so als Kit quasi, aber das ist wohl auch nicht so.
Also, wir reden hier von einer Kamera, die ja, die für die man ordentlich in die Tasche langen muss.
Jo. Wenn du ein Geschenk für mich sucht.
Echt? Du willst die, muss man einfach mal ausprobieren.
Klar,
einfach mal ausprobieren. Also ich zähle ja mal wieder zuverlässig drauf, weil ich weiß ja nicht, Fuji, ich stelle mich da immer in die Schlange bei den Pressemodellen und irgendwie vergessen die mich immer. hat das letztes Mal mit der X100 hat das ja auch nicht geklappt. Aber vielleicht bringt dir mal einer mit auf den Workshop und dann können wir das da mal antesten.
Also ich würde die unglaublich gerne mal ausprobieren.
Ja? Jo, ich auch. Du hast was ausgegraben, das wurde ja, kam ja auch in den News, was zum Thema Neuobjektive von Canon. Die haben jetzt tatsächlich endlich mal die lang gemunkelten neuen Objektive rausgehauen.
Ja, und das ist eigentlich weit weniger spannend, als ich es erwartet hatte. Und zwar gibt's immer wieder die Frage, auch von euch an uns, was soll ich denn kaufen hier? Ne, dieses 24 bis 105 mm hat durchgängig Blende 4 und ein Bildstabi. Oder soll ich das 24-70 mit Blende 2.8 nehmen? Hat aber kein Bildstabi. Ja, und jetzt ist das neue 24-70 Blende 2.8 rausgekommen, auch das L-Objektiv wieder in der Version 2. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt schalten sie endlich den Bildstabi da mit rein, ja, kommt einfach Modul noch mit dazu, bewegliche Linse rein, alles gut, jetzt gibt's keinen Kompromiss mehr, entweder ich gebe viel Geld aus, habe Blende 2.8 und Bildstabi, dann nehme ich das, oder aber ich habe nicht ganz so viel Geld, will nicht ganz so viel mit mir rumschleppen, nehme ich halt Blende 4. Aber nein, das 24 bis 70 Blende 2.8 L2 kommt ohne Bildstabilisator. Eigentlich schade, aber so ist es nun mal. Hat weiterhin den Ring USM, ist laut deren Meldung optisch komplett neu designt. Das heißt, alles wurde neu berechnet und das wurde gemacht, um weniger Verzeichnungen zu haben. Das bisherige 24 bis 70 soll wohl doch etwas stärker verzeichnet haben an den Rändern und Unschärfen an den Rändern gehabt haben. Konnte man auch viel so in den Foren lesen, dass man gesagt hat, ja, zwar eine schöne Blende, aber guck mal hier, so die Randschärfe und so, ne, Pixelpiepen. Das soll jetzt besser geworden sein und zwar wohl auch deutlich, gerade am langen Ende. Schärfere Abbildung sowieso über den ganzen Bereich. Naheinstellgrenze, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, wie es beim alten war. Das neue hat jetzt 38 cm und zwar über den gesamten Brennweitenbereich. Das finde ich ziemlich gut. Es soll kompakter sein, also 1 Zentimeter kürzer als der Vorgänger, wird geschrieben. Natürlich L-Objektiv, Water- und Dust-Proof, also Wasser- und Staubgeschützt. Es hat einen Zoom-Lock bei 24 mm, also am kurzen Ende.
Einfach. Das wäre ja der Brennweitenbereich, in dem ich es eh dauernd fahren würde. Ich mag ja 24 mm. Das heißt, für mich wäre das wahrscheinlich Perlen vor die Säue, weil ich das dann eh mal als Weitwinkel einsetzen würde.
Ja gut, diesen Zoom-Lock, den hast du halt wegen Transportgeschichten. Ne? Damit,
ach so, damit es nicht wandert. Wenn
damit dein Objektiv nicht irrigiert.
Bei mir wird es wahrscheinlich gelockt und dann bleibt das und dann sitzt das irgendwann so fest, weil ich es nie raus tue und dann kann man es gar nicht mehr aufmachen.
Sehr schön. Ja, leichter ist es übrigens auch geworden. Also ist irgendwie leichter konstruiert. Ja,
wobei leicht war das noch nie.
Nee, aber jetzt ist es leichter. Also das alte hatte 950 Gramm, also fast ein Kilo. Ein
Kilo für ein Objektiv, mein Herr.
Ja, du, stell dich mal nicht so an, du. Und das neue hat jetzt 805 Gramm. Also das ist schon, ne, fast 150 Gramm leichter.
Ja, dafür zahlt man ja auch jetzt ein bisschen mehr dafür. Das Ding ist jetzt.
Ja, das ist auch interessant. Das soll im April 2012 verfügbar sein für schlappe 2300 Euro. Mir ist nicht ganz klar, womit sie jetzt ohne den Bildstabilisator diesen doch extrem hohen Preis rechtfertigen wollen.
Ach, die haben doch ihre ganzen, also ich denke, es ist natürlich schon high-endiger als andere Objektive. Aber
das ist schon gut, ja.
Die haben ihren ganzen Objektivpark doch jetzt irgendwie, diese neuen, die sind doch alle irgendwie viel teurer als vorher.
Die also haben, entschuldige, ein an der Waffel.
Natürlich.
Mit Anlauf.
Ist da auch diese neue Nano-Vergütung jetzt drauf?
Ja, und so? Ist da drauf.
Ja, ja. Ja, okay. Also das macht es auch teurer oder zumindest lassen sie sich das teuer bezahlen. Auch wenn ich mir die Preisgestaltung jetzt bei den...
Wenn ich dann das Auto zum Waschen fahre, kriege ich auch Nano-Vergütung drauf. Die sollen sie mal nicht so haben.
Ja, aber das ist zum Glänzen, das ist doch nichts anderes. Und zum Wasserabdingsen. Nee, ich will den Preis gar nicht rechtfertigen, um Gottes Willen, überhaupt nicht.
Hier, Hamburg Cam aus dem Chat sagt, die Linsen sind aus Einhorntränen gegossen. Das kann natürlich sein und mit Feenstaub vergütet. Genau. Aber wir wollen gar nicht drüber lamentieren. Also das 24 bis 70-28 auch in der ersten Version ist wirklich ein ziemlich gutes Objektiv. Da gibt es wohl, glaube ich, wenig dran zu meckern. Und ich vermute, dass das Zweier einfach besser wird. Und wer das nun mal braucht oder möchte und damit sein Geld verdient, der wird das sicherlich auch in irgendeiner Form finanziert bekommen.
Aber holla die Waldfee, 2300 Euro.
Ist halt nix für dich und mich, meine Güte, ist halt so.
Obwohl. Also ich hatte ja mal die Nikon D3 für einen Monat, inklusive des Nikon 24 bis 70 Objektivs und das war schon, also das hat schon relativ, das war Objektivporno war das, also
ja.
Das hat schon richtig, das ist richtig gut abgegangen. Also, da hat richtig Spaß gemacht, weil du fast einfach alles gesessen hat mit dem Ding, aber
ach, ich weiß nicht. Ich lasse mich überraschen.
Und das Canon 2470 hat noch nie wirklich da mithalten können. Also, das war immer so knapp drunter. Ich habe das ja auch mal Probe gefahren und naja, war nicht so ganz glücklich damit. War schon cool alles, aber naja, wenn man, also ich setze ja dann, wenn ich sowas ausprobiere, auch schon mal die Geek-Brille auf und sag hier, also du kennst mich, ich
fotografiere
ja auch mit einer Kaffeedose mit einem Loch drin, also das ist für mich kein Thema, aber.
Ja, aber man macht nicht alles mit einer Kaffeedose. Ne?
Aber bei solchen Sachen setze ich schon die Geek-Brille auf und sag, ja, aber dann muss es auch wirklich knackenscharf sein und super performen und das war eben bei dem Canon bisher nie so und ich denke mal, die schließen jetzt halt zu dem Nikon auf, aber ja, nee, das, Sponsor her, dann probiere ich das auch gerne mal aus.
Also, ich kenne jetzt die Verzeichnung von dem 2470 nicht. Ich meine, heutzutage kannst du viel digital korrigieren, aber haben wir auch schon gesagt, bei der Korrektur geht dir natürlich auch wieder eine Detailauflösung ein bisschen flöten. Wenn du es wirklich brauchst. Ich habe jetzt zum Beispiel letztes Wochenende Architektur gehabt, ein paar Innenräume vom Studio fotografiert im Auftrag. Und da war ich extrem froh, ein wirklich gutes Sigma zu haben, dieses 12 bis 24 Superweitwinkel, weil ich da in sehr beengten Räumlichkeiten unglaublich schöne Bilder machen konnte, wie ich finde. Die wirken dann natürlich auch schön groß, die Räume, und es sieht einfach sehr, sehr geil aus, ist knackenscharf und ich musste nicht groß an Verzeichnung korrigieren, weil das ist einfach super korrigiert. Gut.
Und jetzt gibt es auch natürlich noch ein paar mehr.
Es gibt zwei andere noch. Und zwar gibt es von Canon noch zwei Festbrennweiten. Und zwar einmal ein 24 mm, einmal ein 28 mm. Beide mit Blende 2.8. Mhm. Und jetzt kommt's. beide mit Bildstabilisator. Das sind jetzt wohl, schreibt man, die ersten Weitwinkel mit Bildstabilisator, nochmal langsam, die ersten Festbrennweiten Weitwinkel mit Bildstabilisator überhaupt weltweit.
Ich frage mich jetzt, warum brauche ich den bei 24
Das Metern? Wird der Grund sein, warum es bisher weltweit keinen gab, aber Canon hat sich wahrscheinlich gesagt, gibt's nicht, machen wir, ja.
Ja, aber wozu?
Ja, nun komm, jetzt haben sie den Bildstabilisator in das Zoom nicht reingebaut, in das 2470.
Ach, du meinst, da hatten sie ja welche übrig. Über.
Die mussten jetzt ja irgendwo hin.
Jetzt mal kurze Exkurs zum Thema. Man sagt ja so, die Faustregel ist, die Belichtungszeit sollte, damit man es nicht verwackelt, 1 geteilt durch Brennweite sein oder schneller. Also bei 100 mm 1 durch 100, bei 200 mm ein 200stel, bei 500 mm ein 500stel. Jetzt gehen wir mal in den Weitwinkelbereich und dann haben wir plötzlich irgendwie also 1 durch 24 beim 24 mm. Das heißt, 1 durch eine 25stel Sekunde kann man mit dem noch locker aus der Hand halten.
Kann man auch, schon oft gemacht. Auch eine 20stel schaffst du noch.
Natürlich. Und ja, und wenn man dann noch so ein bisschen sich über das Thema Stabilität beschäftigt und sich vielleicht noch irgendwo dagegen lehnt oder, ne, dann kriegt man sogar ein Zehntel oder ein Fünftel aus der Hand mit so einem Objektiv gut hin.
Aber, ja.
Ist das gemacht? Ist es dann Stabi drin, damit ich dann auch beim Presslufthammer noch die Bilder ohne Verwackeln hinkriege oder was?
Das nicht, aber denk mal an Video zum Beispiel.
Okay.
Ja? Das ja. Könnte ich gelten lassen.
Ja, okay, da, ja, dann kann man auch beim Presslufthammer ein Video, Video machen.
Ich meine, normalerweise hast du bei Video Stativ oder du hast eine Steadicam oder sowas, da ist das dann eh nicht mehr das große Problem, aber wenn du wirklich mal so aus der Hand was drehen willst, könnte ich mir vorstellen, dass es was bringt. Es käme auf den Versuch an. Also sonst so richtig Freund, verstanden habe ich es nicht.
Mein Freund Alan sagt immer, warum? Heißt doch Movie.
Weil es sich bewegt.
Weil sich da was bewegt, verdammt nochmal.
Natürlich. Ja, wie dem auch sei. Aber es gibt ja auch entsprechende 1.8er-Version, also mit Blende 1.8 ohne Bildstabe. Die alten, die wird es wohl weiterhin geben. Und das ist auch gut so, denn diese neuen Brummer, die wohl gar nicht so brummig sind, 24-28 und 28-28, die sollen im Juni 2012 verfügbar sein. Und zwar das 24er für 830 Euro und das 28er für 800 Euro.
Sind das L-Objektive?
Sind keine L-Objektive.
Wobei, gut, was heißt L?
Also sie schreiben, dass sie wohl sehr L-ig gefertigt wurden.
Wir fotografieren unsere Objektive ehrlich.
Ja, also ist wohl viel mit den Materialien und Vergütungen aus der L-Serie gemacht. Ja, aber
das ist Marketing. Das ist doch alles Marketing.
Das kommt eh alles vom gleichen Band wahrscheinlich. Außer mich lädt mal jemand ein und zeigt mir, wie es gebaut wird.
Ich weiß es nicht. Also Tatsache ist, dass das Objektive, auch die billigen, dass da verdammt viel Handarbeit noch drin steckt.
Das stimmt, ja. Also gerade bei den großen L's.
Ja, selbst ein 50er 1.8, die Linsen, die werden nicht vollautomatisch, das wird natürlich mit Maschinenunterstützung gemacht, aber da sitzen doch tatsächlich noch ganze Menge Leute irgendwo in einer großen Fabrik und stecken die von Hand zusammen und die werden dann halt ein bisschen zügiger durchgehauen mit etwas.
Ich bezweifle ja auch nicht, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass der Preis auch irgendwo seine Berechtigung hat. Aber manchmal fehlen einem dann doch die Argumente. Also warum denn jetzt ein 24-70 plötzlich so viel teurer wird, das muss mir dann auch nochmal einer genau auseinandernehmen. Aber egal, es sind Listenpreise. Wir werden sehen, wie der Marktpreis sich entwickeln wird.
Gut.
Das sind Canon-Objektive gewesen, aber jetzt gibt's ja spannenderweise von Tamron auch was Neues und ich frage mich gerade, ob die extra gewartet haben, bis Canon sein Feuerwerk verschossen hat, um dann zu sagen, ach, ihr bringt ein 24 bis 70 mm raus, das ist ja schön, Canon. Es ist auch dankbar, ne, dass ihr keinen Bildstabilisator reingebaut habt, weil wir machen es nämlich.
Genau, der Florian hat uns nämlich eine Mail geschickt. Hallo ihr beiden, seit heute ist bekannt, dass Tamron ein neues Objektiv im Angebot hat, welches ich sehr interessant finde, vor allem weil das Gegenstück von Nikon und Canon so dermaßen teuer ist. Ich will jetzt hier auch nicht um den heißen Brei rumreden, es handelt sich um das Gegenstück zum 24-70 2.8, Das Ganze hat einen Stabi und verfügt über den neuen USD-Ultraschallmotor, der auch im 70 bis 300 verbaut ist. Und außerdem ist es noch abgedichtet.
Ja.
Also, Tamron hat das jetzt angekündigt. Preis ist, glaube ich, noch nicht raus, oder?
Nee, Preis ist leider noch nicht bekannt. Ich habe heute Nachmittag ein bisschen rumgegoogelt, aber nichts gefunden. Preis soll wohl erst noch bekannt gegeben werden. Man könnte aber vermuten, dass das Tamron günstiger wird als das Canon. Das war bisher noch immer so.
Davon darf man ausgehen. Und ja, wie es dann, ich meine, ich bin mir sehr sicher, dass das dann relativ schnell von den einschlägigen Publikationen mal gemeinsam getestet wird und dann wird man relativ bald sehen, wie das sich schlägt.
Der Vergleich interessiert mich.
Ja, wir werden sehen. Aber es ist spannend. Also der 24 bis 70 Markt scheint wohl gerade frisch und neu umkämpft zu werden. Das finde ich irgendwie interessant.
Also ich finde schön, dass Tamron jetzt eben auch Bildstabi mit drin hat. Das hatten sie lange Zeit nicht. Also generell nicht. Jetzt haben sie das eben und bauen das eben ein und haben sich eben gerade mal so dieses Sahnestück an Objektiv rausgesucht, was bei Canon und Nikon echt extrem beliebt ist. Und das finde ich sehr, sehr schön, dass es da jetzt einen weiteren Mitstreiter gibt.
Ja, und dann eben fast zeitgleich mit dem Canon
jetzt. Ja, das war Absicht, kannst du davon ausgehen. Die wussten da was und haben gewartet.
Meinst du?
Ja, ja.
Nur gut. Ja, dann ist aber hiermit das Thema Objektive gegessen sozusagen für diese Sendung. Nachher machen wir weiter mit dem Thema Kamera und danach mit dem Thema Buh, ist das kalt, aber vorher kommt erstmal noch das hier.
Du hast ja angeteasert.
Ich teasere.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, du teasern kann ich auch, das lerne ich von den Großen. Ist ja nicht so, dass wir das nicht auch könnten. Bleiben Sie dran.
Dann teaser doch mal enjoyyourcamera.com. Die haben nämlich diese Folge auch schon wieder unterstützt, was wir total klasse finden, weil die uns mit allen möglichen tollen Spielzeug hier versorgen, was wir für euch testen und dann verlosen dürfen.
Ja, und heute testen wir aber mal nichts, sondern heute erzählen wir euch mal wieder, dass der neue Newsletter raus ist.
Denn die versorgen euch nämlich auch mit tollem Spielzeug, wenn ihr mögt. Ja, und da haben die wieder ein Newsletter verschickt. Chris, was sagen wir denn da?
Ich finde es immer spannend. Das ist einer der wenigen Newsletter, die bei mir tatsächlich in der Inbox aufschlagen und nicht irgendwie entweder weggespamfiltert werden oder abgebestellt sind.
Ich finde es ja klasse, dass er die Bilder mal eingebaut hat. Wir waren ja mal auf einem Treffen in Hannover und habe ich gesagt, Mensch, mach doch da mal Bilder. Und sagt er, ja, soll auch kommen und so. Ich sage, ist auch geil, weil das ist einer der Newsletter, da würde ich die Bilder für aktivieren. Und das habe ich dann auch gleich gemacht. Und so gesehen, dass er jetzt hier auch diese Armreifen im Angebot hat.
die finde ich lustig, so Zoom-Ringe als Armreifen.
Ja, genau. Da steht dann hier 24 bis 105 mm drauf. Sieht original aus wie auf der Kamera. Gibt es im Canon-Design oder im Nikon-Design oder was auch immer das hier ist.
Ja, du hast gleich laut geschrien und gesagt, die Mobilstudio-Geschichte, die drin ist, die willst du mal testen. Also die wird wahrscheinlich irgendwann demnächst dann mal hier in der Sendung aufschlagen.
Das hoffe ich. Das sind ganz interessante, also so wie es aussieht, ganz spannende Blitzaufsätze mit verschiedenen Lichtmodifikatoren.
Ich habe ein Videospielzeug entdeckt. Du erinnerst dich, vor einigen Monaten oder vor einem Jahr oder so kam das mal, dass irgendjemand so eine Eye-Uhr genommen hat, oben so ein Stativgewinde drauf gemacht hat und dann eine Kamera drauf gesetzt hat und dann diese Eye-Uhr, die sich dann so dreht innerhalb von einer Stunde, genommen hat, um da so ein Timelapse-Video zu drehen, während sich quasi die Kamera dreht. Mhm. Ja, jetzt gibt's das als echtes Fotoprodukt. Also sprich, das ist tatsächlich so eine Foto-Eieruhr mit einem Stativgewinde oben drauf. Und die gibt's jetzt da auch. Also als ich das gesehen habe, habe ich sofort Ingo eine Mail geschrieben und gesagt, hier, haben Test. Das macht ja Spaß. Ja, ansonsten auch wieder ganz viele Sachen. Und natürlich, nicht zu vergessen, wenn man da runterscrollt, auch wieder die Workshops. Und zwar die mit dem, wie heißt der, Andreas Gattermann, die bei Enjoy Your Camera stattfinden und natürlich auch die Happy Shooting Workshops. Der erste ist schon ausgebucht. Der zweite und dritte im Juli und im November sind noch zu haben, wobei der zweite mit dem Schwerpunkt Equipment auch schon gut halb gefüllt ist. Also auch da bitte ranhalten.
Und im November geht es dann um Schwerpunkt Licht. Das ist dann quasi unser kleiner Lichtworkshop.
Wobei die alle drei so ein bisschen überlappen. Also ist es nicht so, dass wir jetzt in diesem Equipment-Workshop nur über Equipment sprechen, sondern der Schwerpunkt ist Equipment. Aber wir werden natürlich so ein paar wichtige Grundlagen trotzdem machen. Also habt keine Sorge, ihr werdet auch dort mit Sicherheit sehr, sehr rundum was lernen.
Natürlich, weil Equipment heißt ja, dass wir es auch benutzen wollen. Und demzufolge werden wir natürlich auch damit fotografieren.
Mhm. Außerdem, nee, da reden wir gleich drüber. Ja, muss ja hier so ein bisschen noch Sachen anteasern. Nee, also vielen Dank für die Unterstützung bei Enjoy Your Camera. Natürlich immer auch mit 5% Rabatt auf alle Bestellungen. Dazu geht ihr einfach auf enjoyyourcamera.com/happyshooting und da gibt es dann den Bestellcode.
So soll es sein.
Jo.
Sehr schön. Ja.
Ja, was wollte ich anteasern? Genau, ich wollte noch ganz kurz dazu sagen, dass wir natürlich hier auch noch unsere Workshops haben, und zwar im April den Nordheim Licht Workshop, im Mai den Berliner Street Workshop. Und ich bin gerade am Überlegen, ob wir dafür nicht sogar den Frühbucherzeitraum noch ein bisschen rausschieben. Der war jetzt offiziell bis 31. Januar. Und möglicherweise, schaut aber einfach mal auf happyshooting.de/workshop, hat sich der noch ein bisschen verlängert. Also man kann da noch mal ein bisschen mit Rabatt workshoppen.
Und wer ein bisschen günstiger an einen kleinen Strobist-Einsteiger-Workshop möchte, der kann da auch mal reinschauen. Denn beim Foto- und Pferd-Workshop in Hatten, da geht es im September im Fotobereich eben um Strobist, um Arbeiten mit dem Licht.
Kann man auch hinkommen, wenn man mit Pferden gar nichts am Hut hat?
Korrekt. Es bietet sich für Partner an, weil der eine kann dann einen schönen Reitkursus mitmachen bei der Viola. Ziemlich cool. Und der andere eben zu mir kommen und fotografieren. Aber wenn ihr jetzt nur reiten wollt oder nur fotografieren wollt, könnt ihr euch trotzdem anmelden. Geht auch einzeln.
Na, sehr schön. Coole Sache. So, jetzt kommen wir zum dicken Teil hier.
Jetzt müssen wir noch eine Fanfare einspielen oder so. Dab, da, 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 da.
Du meinst, warum? Wozu die Fanfare?
Ja, weil die Gerüchteküche, wie lange ist sie jetzt gebrodelt? Um eine Nikon D800?
Mehrere Jahre.
Das ist doch, jetzt kommt sie bestimmt und ja, bestimmt jetzt und bestimmt zu dieser Messe und bestimmt mit den und den Funktionen und jetzt muss sie aber kommen, weil ich will jetzt eine kaufen. So, und jetzt ist sie tatsächlich gekommen. Die Nikon D800 ist offiziell vorgestellt worden. Man glaubt es kaum. Und jetzt halte ich fest, das ist jetzt die Überkamera geworden. Jetzt sind alle
diese. Besser als alles andere auf
der Welt. Ja, ja. Also wer sich jetzt vorher eine D4 bestellt hat, der hat jetzt schon Tränen in den Augen, weil die D800 ja viel, viel günstiger ist, um nicht zu sagen viel billiger im Vergleich zur D4. Und wer eine D700 noch gekauft hat letztes Jahr, der schlägt jetzt den Kopf an die Wand, bis er blutet und sagt, hätte ich doch noch gewartet.
Ja, aber wieso denn?
Ja, gucken wir uns das nochmal an.
Also Vollformat.
Vollformat, 35 mm, yes. Bei Nikon heißt es FX-Format. Natürlich umschaltbar auf DX, wie bei vielen Nikons. Megapixel?
Das heißt, ja, viele.
36 Stück.
Eins, zwei, viele. Ja, die D700, die war ja immer so gegen die 5D Mark II angetreten, mit ihren 21 Megapixeln. Jetzt, also das Megapixel-Rennen ist noch nicht rum. Ne? Nikon macht jetzt 36. Ja,
36 Megapixel. Es ist also man muss ja sagen, wir haben gesagt, wir wollen eigentlich gar nicht so viel Megapixel haben, unter anderem wegen Signal-Rauschabstand. Weil je kleiner die Pixel auf derselben Fläche werden, umso kleiner werden die Pixel. Je kleiner die Pixel, desto weniger Photonen.
Je kleiner die Pixel werden, desto kleiner werden die Pixel.
Je mehr Pixel auf gleicher Fläche, desto kleiner wird der Pixel. So habe ich es gemeint.
Okay, so rum.
Also du musst auch schon hören, was ich meine.
Moment mal, für dich mitdenken muss ich jetzt aber nicht.
Ja, wer denn sonst? Ich etwa? Ne, es geht nicht. Aber wie auch immer. Und wenn der Pixel kleiner wird, dann kann er weniger Licht sammeln. Und wenn er weniger Licht sammelt, dann ist es schwieriger zu erkennen, was ist denn jetzt wirklich Lichtsignal und was ist jetzt Störsignal. Mhm. Aber man muss auch sagen, das muss ich auch fairerweise zugeben, dass die Technik bei den Wandlern und bei den Materialien offenbar doch deutlich besser geworden ist. Das hat mich schon bei der 5D Mark II umgehauen. Die ist ja nun auch schon 3 Jahre alt. was die noch an Qualität und Rauschfreiheit raushaut, auch bei hohem ISO, trotz der vielen Megapixel. Ich denke mal, das geht in Ordnung. Also die großen Mittelformatskameras, die gehen jetzt auch so bis 80 Megapixel. Das entspricht dann so auf FX-Format auch so diesen 36. Ich denke, das kriegt man schon hin.
Ja, Wuli fragt im Chat, wer soll das mit welchem Rechner performant bearbeiten?
Das ist das andere Problem. Die Dateien werden größer. Das zieht
natürlich möglicherweise irgendwelche Kosten nach sich in puncto größerer Rechner. Wobei, ich muss ja sagen, wenn ich hier mit so irgendwie so einem 70, 80 Megapixel gescannten Bild aus dem Analogbereich arbeite, das geht schon auch noch, wenn der Rechner halbwegs was drauf hat. Aber natürlich geht's langsamer. Klar, müssen mehr Daten durch die Gegend geschubst werden.
Ja, also ich merke das auch. Hab das schon deutlich gemerkt von den 8 auf die 12 Megapixel.
Ja.
Also es ist einfach so. Aber nichtsdestotrotz.
Interessanterweise, Herr, schaffen Sie es jetzt tatsächlich aus diesen 36 Megapixeln, die noch mit einer Geschwindigkeit von 4 Bildern pro Sekunde durchzuhauen. Das ist, wenn man sich das mal auf Sensor- und Prozessorebene anschaut, das ist eine gute Leistung, weil so viel Millionen Pixel müssen erstmal ausgelesen und abtransportiert werden. Also das ist gar nicht so simpel.
Das ist schon okay. Und ich glaube, mit Batteriegriff geht sogar noch ein Bild schneller. Also da geht schon ganz gut die Post ab. ISO 100 bis 6400 nativ. Das Ganze ist dann erweiterbar auf 50 bis 25.600.
Wobei, ich habe jetzt noch nicht Bilder gesehen, sind wahrscheinlich schon welche online, aber...
Ja, die Seite war überlastet, ich konnte nicht drauf gucken.
ISO 6400, muss man mal gucken, wie es wirklich ist. Und vor allem muss man natürlich das auch immer mit und ohne Rauschreduzierung sich anschauen. Diese Testbilder sind ja dann in der Regel erstmal mit JPEG fotografiert und da ist natürlich die volle Breitseite an Bearbeitung in der Kamera schon drüber gegangen.
Ganz von ausgehen,
ja. Haben wir ja auch bei vielen anderen Kameras und dann ist natürlich das Rauschen schon weggerechnet und was weiß ich alles. Und wenn man sich's dann irgendwo in Lightroom importiert, was eben diese entsprechenden Algorithmen nicht kann, naja, dann ist es halt erstmal rauschig und dann muss man erstmal wieder anfangen, die Rauschminimierung da einzubauen.
Ja, interessant wäre es halt, ein RAW zu haben und einen RAW-Converter, der das schon lesen kann. Mal gucken, wann Adobe soweit ist.
Ja, da ist ja dann zumindest das Capture NX, das neue, mit dabei.
Nee, noch nicht, komme ich aber nachher zu.
Ach, kommst du nachher dazu? Okay, alles klar.
Gut. Ja, Autofokus-System, 51 Fokuspunkte, ist also das.
Das ist immer noch am lustigsten, weil ich benutze eh nur den mittleren. Ah.
Ja, du, es gibt aber schon Situationen, wo man es wirklich gut gebrauchen kann. Also, das passt schon.
Ja, Sport und Co., klar.
Ja, oder auch einfach mal, wenn du nicht gerade durch den Sucher guckst und irgendwie bodennah zielen musst und so. Na, es gibt schon
ein paar Situationen. Video wird jetzt spannend.
Video, ja. Und ja, das ist natürlich jetzt für Videografen, also klar, Full HD, also 1080p mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde.
Aha, bei 27p 60 Bilder pro Sekunde maximal. Mhm.
Und zwar sowohl im FX als auch im DX-Modus, das heißt, man kann auch in Kamera noch croppen. Und jetzt kommt's aber, das Ding hat einen HDMI-Ausgang, soweit nicht unspektakulär, aber unkomprimiertes HDMI aus, also wie bei der D4.
Und an der Stelle hat natürlich Nikon, die können das natürlich tun, also wenn Canon das macht, also Canon weigert sich ja bis jetzt noch das zu tun, diesen unkomprimierten, verschmutzten HDMI-Ausgang zu haben. Mhm. Das ist ganz toll für Leute, die so im Studio die Kamera einsetzen oder mit einem externen Harddisk-Recorder, weil du hast halt wirklich nicht diese blöde Kompression drauf, diese H264 oder sonst was, sondern du kriegst eben HDMI und kannst das mit dem entsprechenden externen Recorder zum Beispiel nativ direkt in ProRes 422 umrechnen lassen, was dann wieder super in Final Cut Pro zu bearbeiten ist. Und
du hast keine Farbkompression drauf.
Du hast auch keine Farbkompression, beziehungsweise ja, 422 schon, aber es ist auf jeden Fall schöner. Es ist viel, viel schöner und viel besser zu bearbeiten. Und Canon macht das ganz kategorisch erstmal nicht, weil die natürlich ein florierendes Videokamera-Business haben, dass sie sich nicht kaputt machen wollen. Und damit, die haben Angst, dass sie sich damit kaputt machen. Und Nikon hat das nicht. Das heißt, die sagen natürlich jetzt, Edge, unkomprimierter HDMI, wir tun's. Und ich könnte mir vorstellen, dass das schon den einen, also nur dieses eine Ding, schon den einen oder anderen richtig ernsthaften Videoproduzenten von Canon wegzieht. Also speziell im Indie-Bereich, wenn ich mir so anschaue, wo bisher so die 5D Mark II von Canon so das Ding war, mit dem man Videos gedreht hat, also Independent-Filmproduktionen. Ja, da ist jetzt Nikon an der Stelle tatsächlich sowohl mit der D4 als jetzt auch mit der D800 haben einen ganz, ganz großen Schritt voraus. Da bin ich jetzt mal wirklich gespannt, was.
Ich könnte mir vorstellen, zum Beispiel Alex Lindsay, den kennst du ja wahrscheinlich auch, der wird sich bestimmt
so ein Ding holen. Der wird sich jetzt einen Sack voll D800 ein.
Der wartet da schon ewig drauf.
Genau, und es gibt noch viele andere, die also Alex Lindsay macht viel mit Greenscreen und solchen Geschichten. Ja. Du hast genau zum Beispiel diese Farbkompressionen, die stehen dir immer im Weg, wenn du zum Beispiel sauberes Chroma Keying machen willst, also wenn du diesen Greenscreen oder Bluescreen wegrechnen möchtest. Das geht mit so einem unkomprimierten HDMI viel, viel besser und viel, viel präziser. Also da könnte ich mir vorstellen, werden sich viele Videoprofis jetzt die Finger nachlecken.
Da bin ich schon gespannt, was er dazu sagt. Wenn das einer bis aufs Blut testet, dann wird er das sein.
Genau. Nur gut, also ja. 1080p, volle HD-Video-Geschichten mit allen möglichen Framerates und so weiter.
Und für Video auch interessant, das Ding hat gleich mal einen Anschluss für externes Stereo-Mikrofon.
Das sollte heute ja fast die Norm sein, wobei man braucht es ja gar nicht mehr so unbedingt, weil...
Dann kannst du es heutzutage alles synchronisieren schon.
Die automatischen Synchro-Funktionen, also jetzt das neue Final Cut Pro 10 mit Multicam, und wir haben das jetzt mal getestet hier mit dem Alan zusammen, habe ich das getestet, also wir haben da mehrere Kameras parallel und einen Soundrecorder nochmal parallel, haben das alles einfach reingeworfen und gesagt, mach da mal Multicam draus, und der hat tatsächlich alles super sauber gesynkt.
Hast du schon das Multicam-Update mal ausprobiert, oder was?
Total, es cool. Funktioniert total gut. Ich bin hin und weg davon. Du schmeißt dem einfach ein paar Sachen rein. Solange die in irgendeiner Form synchronisierbar sind, sei das jetzt über einen Timecode oder eben über die Audiospur, kriegt er das hin. Also ich hab mir jetzt wirklich komplexe Dinge gegeben. Also zum Beispiel eine lange Audiospur und lauter kurze Videoschnipsel so zwischendrin. Ja. Und dann hast du hinterher tatsächlich ein Video, was diese Videoschnipsel an der richtigen Stelle auf der Audiospur hatten, zwischendrin schwarz. Nur mit Audio.
Tja, nicht schlecht. Aber zurück zur D800. Es gibt auch entsprechende Audio-Einstellungen. Sie schreiben HiFi-Audio-Einstellungen. Also das ist ja das, was bei der Canon noch lange gefehlt hat, und weiß nicht, wie zufriedenstellend das jetzt ist, aber da soll es jetzt viele Audio-Einstellungen geben für die Aufnahme. Ja, dann gibt es zwei Speicherkarten-Slots, und zwar interessanterweise kein XQD, sondern Kompaktflash und SD. Was sagen wir denn dazu?
Naja gut, du hast halt wieder zwei verschiedene Slots.
Parallel. Ja, aber mit der D4 haben sie doch jetzt das XQD eingeführt. Ein XQD, ein Kompaktflash.
Die D800, die zielt halt nicht auf den Markt, und das finde ich auch okay so. Also CF und SD ist nach wie vor, sind nach wie vor noch die Formate, die am meisten Verwendung haben. Mittlerweile vermutlich mehr SD.
Aber wer kauft denn jetzt XQD?
Die D4-Nutzer, die mehr CF wollen. Na, das, schauen, das kommt dann schon langsam, aber sicher. Aber vielleicht wird es ja auch so wie Thunderbolt beim Mac, dass es irgendwie irgendwann
verhungert halt noch ein bisschen.
Verhungert so ein bisschen.
Dann holst du eine D800 als Backup-Kamera und kannst die XQDs nicht reinstecken. Also so richtig clever finde ich das irgendwie nicht.
Ja, gut, ich will gar nicht wissen, was die da in ihren Marketing-Meetings oder Produktmanagement-Meetings für Diskussionen hatten darüber.
Ich schon. Wie auch immer, es gibt eine Zeitraffer-Funktion. Also klar, Nikon hat immer ganz viel, in Anführungszeichen, Spielkram auch eingebaut.
Ist das eine Zeitraffer-Videofunktion oder eine Zeitraffer-Fotofunktion? Weißt du das? Also schießt der Zeitraffer Video, dass hinterher eine Videodatei
rauskommt? Meinst du, dass gleich ein Video rauskommt? Das weiß ich nicht.
Ich weiß es nicht.
Habe ich nicht recherchiert.
Weil bisher, wie gesagt, das konnten die ja bisher auch schon, die meisten, zumindest die größeren Nikons, dass du sagst, hier, mach mal alle 10 Sekunden ein Bild oder alle 3 Sekunden ein Bild. Und dann hast du eben nachher ganz viele Fotos.
Ja.
Aber die Frage ist jetzt...
Fai im Chat beantwortet es uns gerade. Er sagt, ist eine normale Intervalometer-Funktion.
Ach so, ja, dann ist es nichts Besonderes.
Dann ist es nichts Neues, alles klar.
Ich will, dass er in einem Video rauspurzelt.
Streichen wir das, gab es schon immer. HDR gab es, glaube ich, auch schon bei Nikon etwas länger, also in Kamera HDR.
Macht er das aus einem Bild oder aus mehreren?
Ja.
Chat-Hilfe. Gut,
wie auch immer.
Sie wiegt nicht so viel.
Und sie ist leichter, 10% leichter als die D700. Schön, ne?
Also mehrere Bilder, sagt Fai.
Sehr schön, danke Fai.
Rechne die dann zusammen. Gut, Ja, aber das ist ja nicht die einzige D800,
die es gibt. Nein, es gibt nämlich gleich zwei. Es gibt nämlich eine D800 und es gibt eine D800e. Und die D800e ist genau wie die D800, hat aber keinen Anti-Aliasing-Filter. Also es gibt sehr wohl Filter vor dem Sensor, nämlich Infrarot, Ultraviolett und was da nicht so alles da davor ist, aber eben kein Unscharfmachfilter. Das soll dann natürlich zu einer schärferen Abbildung führen, also zu einer höheren Detailschärfe. Das ist natürlich sinnvoll, wenn ich 36 Megapixel habe, dass ich die dann auch wirklich mal richtig ausreizen kann. Allerdings, und darüber haben wir ja schon hier bei diesem Tuning-Kit da mal oder dieser Tuning-Firma gesprochen, die Bilder sind natürlich anfälliger für Moirés. Also diese Interferenzmuster, die sich bei gleichmäßigen, sehr feinen Linien bilden. Also zum Beispiel, ihr kennt das, bestimmte Hemden, die stark kontrastig gestreift sind oder kariert sind. Da kann es eben in bestimmten Winkeln dann zu diesen Moirés führen. Die kriegt man allerdings heutzutage schon relativ gut mit einer Bildbearbeitung in den Griff. Und deswegen ist bei der D800e auch ein Freischaltcode für dieses Capture NX mit dabei.
Capture NX 2. Spiel, okay.
Genau, da ist es dann mit dabei. Und die haben eben, ähnlich wie jetzt dieses Lightroom 4, das ja auch bekommen wird, so ein Moiré-Retuschier-Tool da mit drin. Wie gut das funktionieren wird, weiß man nicht. Es hängt aber auch ein bisschen davon ab, was man fotografiert. Also wer jetzt, was weiß ich, die Sterne damit fotografiert oder Naturfotografien macht und so etwas, da hast du weniger mit diesen regelmäßigen Mustern zu tun. Da wirst du wahrscheinlich nie auf ein Moiré stoßen, schon gar nicht auf eins, was stört. Bei Studioarbeit, so im Porträtbereich, eben Modefotografie und sowas, da ist es wahrscheinlich schon eher unglücklich. Da wird man dann wohl eher die normale D800 nehmen. Ja, so ist es. Ja, sie haben noch ein paar schöne Spielereien reingebaut. Ein erweitertes Szenenerkennungssystem, ein Advanced Scene Recognition System, soll helfen, die Szene zu analysieren und automatisch Kamera-Weißabgleich und Pipapo nicht alles so aus einzustellen. Also ganz viel Automatik natürlich drin. Es soll etwas an der Art und Weise geändert worden sein, wie das Licht eben auf dem Sensor eingefangen wird, eben um bessere Bilder zu kriegen mit deutlich weniger Rauschen. Also da darf man wirklich gespannt sein auf die RAW-Dateien. Ja, sehr schön. Ja, Preise. Die D800 soll Ende März verfügbar sein für schlappe 2.900 Euro.
Ach, das Schnäppchen.
Ja. Und die D800e, die keinen Anti-Aliasing-Filter hat, die gibt's für 3.200 Euro Mitte April dann. Die kommt also ein bisschen später. Also da ist weniger drinne, sie kommt aber ein bisschen später und ist teurer. Wie gesagt, inklusive dem Capture NX2 Freischaltcode. Das klingt fast so, als wenn sie die normalen D800 erstmal produzieren und die dann wieder zurück aufs Band legen und den Filter rausbauen. Was nee. Kommt später und es ist teurer.
Ach so, du meinst eine zweite Produktionsstraße. Das glaube ich nicht, sondern das ist halt einfach, ja gut, man muss mal schauen. Also ich vermute halt einfach mal die 800e, die wird nicht so oft verkauft, also geringere Stückzahlen und was ist halt dann doch noch was Besonderes, weil es gibt ja nicht so viele Kameras mit Vollformat und ohne Anti-Aliasing-Filter.
Das stimmt.
Da gäbe es noch, ich glaube, die M9 und dann ist aber auch schon gut.
Was hat denn die 5D Mark II mal Liste gekostet, als die rauskam? Weißt du das noch? Das war doch auch bei 2,5 oder 3 oder sowas, oder?
Sowas in dem Dreh, ja, frag mich jetzt nicht mehr.
Also
das ist auch schon 3 Jahre her. Das ist ja, also das ist ja das Ding. Jetzt ist natürlich die D800 erstmal hier ein dickes Ding, ne?
Ja. Also so. Es ist sicherlich nicht für jedermann, das ist ganz klar, ne?
Aber es ist natürlich schon, also ich könnte mir vorstellen, dass es schon viele Kanoniker gibt, die seit 3 Jahren mit der 5D Mark II rumgurken und die sagen, hei, jetzt geht's aber ab hier, weil da sind ja schon einige lecker Sachen drin, also die HDMI-Geschichte, die vielen Megapixel, wobei ich wüsste jetzt nicht, wofür ich die bräuchte, aber...
Oh, richtig hier. Sorry, dass ich dich unterbreche, aber im Chat werde ich noch auf einen Hinweis gebracht. Das habe ich leider vergessen, in die Shownotes zu schreiben. Und zwar Guest18007 sagt, USB 3 finde ich auch nicht uninteressant.
Ja,
richtig.
Stimmt, die hat USB 3.
Die D800 hat einen USB 3-Anschluss. Das heißt, darüber kriegt man auch die Bilder ein bisschen schneller rausgelesen. Wobei, ich hole sie mir eh mal direkt von der Karte.
Gut, also... ich bin jetzt etwas vorsichtig, werde also jetzt nicht irgendwie alle meine Pferdchen auf Nikon plötzlich setzen. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwas gegen Nikon hätte, ganz im Gegenteil. Ich finde ja Nikon klasse. Aber ich bin mir ja fast sicher, dass die Firma Canon eigentlich nur darauf gewartet hat, dass endlich die D800 vorgestellt wird, damit sie jetzt mit der 5D Mark III oder wie sie auch immer heißen wird, nachziehen können, weil das sind jetzt 3 Jahre. Also 3 Jahre auf einen Nachfolger warten ist schon eine verdammt lange Zeit im Kamerabusiness. Das ist davor, glaube ich, noch nie passiert in der modernen digitalen Spiegelreflex-Ecke.
Und das haben sie doch damals auch so gemacht. Sie haben noch gewartet, bis Nikon, ich glaube, die D90 war es, vorgestellt hat mit dem Video. Und das war dann 720p. Und dann sind sie schnell in die Entwicklungsabteilung gegangen und gesagt, hier, die machen auch 720p, ist egal, wie ihr es macht, aber ihr kriegt doch bestimmt auch 1080 hin. Und zack, haben sie 1080 rausgemacht.
Naja, jetzt, wir werden sehen, was jetzt tatsächlich nachkommt. Das ist jetzt für die Technikspielkinder, ist das jetzt erstmal natürlich eine richtig sexy Kamera. Also mein Geek, die Geek-Seite in mir sagt auch, wow, geil. Aber ich warte jetzt einfach mal noch 1, 2, 3 Monate und bin mir fast sicher, dass dann irgendwann Canon kommt und mit dem nächsten Ding wedelt, was da auch ganz gut mit kann. Also könnte ich mir vorstellen. Also da wird wieder so ein Kopf-an-Kopf-Rennen passieren und das ist ungefähr wie, ich kriege ja schon so mit, dass so manche Leute sagen, ich steige jetzt um, die ist ja 1000-mal besser.
Das Umsteigen, das bringt's nicht, da zieht immer einer nach.
Aber ja, das Gleiche hatten wir aber mit Lightroom und mit Aperture, wo plötzlich Aperture mehr konnte und dann haben die Leute ihre kompletten Bibliotheken umgezogen und irgendwie alle Bilder neu bearbeitet und plötzlich war dann Lightroom wieder besser. Also das ist wirklich, das ist immer so hin und her, Ping und Pong.
Das ist wie auf der Autobahn, es bringt nichts hin und her zu springen, einfach an der Spur bleiben und durchstehen. Die D800 klingt für mich aber im Grunde genommen so, wie ich es von einer 5D Mark III erwartet hätte. Weil die 5D Mark II ist ja auch die Vollformatkamera mit sehr hoher Auflösung, also für die Leute, die wirklich die Auflösung haben möchten oder brauchen. Sie hat das Full HD Video damals noch mitgebracht und. Und diese D800 klingt jetzt so ein bisschen wie so eine Weiterentwicklung von dem, was? Und noch ein bisschen mehr Auflösung, ISO besser, Autofokus besser, Video besser, alles ein bisschen besser. Und jetzt bin ich wirklich gespannt, was Canon dem entgegensetzen möchte. Und vor allen Dingen zu welchem Preis? Wenn ich die Objektivpreise sehe, kriege ich da ja Angst.
Übrigens hat ja das oder wird ja das neue Lightroom, von dem wir ja die Beta getestet haben vom Lightroom 4, wird auch diese Moiré-Reduktion drin haben. Also ein Tool, mit dem man so per Pinsel das Moiré wegpinseln kann, falls es irgendwo drin ist. Das ist natürlich schon auch den diversen Kameras geschuldet. Wie gesagt, im Vollformat wüsste ich außer der Leica 9, M9 keine andere, die keinen Anti-Aliasing-Filter drin hat. Aber die Fuji X-Pro1 zum Beispiel hatte da auch eine fast keinen oder gar keinen drin. Und ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch ein bisschen mehr kommen. Also zumindest weist mich, dass die Entwicklung beim Lightroom so ein bisschen in die Richtung. Bin immer gespannt, was da noch kommt.
Na schön. Die 800, gut, da ist sie also. Die 800, Dann würde ich sagen, gucken wir noch ganz kurz auf die Fotokina und dann mal auf die neuen Medien, oder?
Jo, Fotokina ist wieder im September dieses Jahr. Und ja, es gab einen kleinen Eklat, ne?
Richtig. Wer schon mal da war auf der Fotokina, wird sich erinnern. Und zwar gab es bisher in der Halle 1 immer die Visual Gallery, wo eben ja bekannte und auch weniger bekannte Künstler ausgestellt wurden. Also nicht die Künstler, sondern die Fotos von denen. Und das war eigentlich sehr schön, weil man konnte da auch abseits der Messe rein. Das war so ein eigener Bereich, da kam man kostenlos rein. Dann kam man halt nicht zur Messe, aber man kam zu dieser Galerie. Und da die Halle 1 so ein bisschen abseits liegt, war es eben auch entsprechend ruhig. Also dieser ganze Messetrubel war da nicht und man konnte wirklich in Ruhe sich mal durch die Bilder forsten, sag ich mal, oder sich mal auch mal 10 Minuten vor so ein Bild stellen und das einfach mal auf sich wirken lassen. War eigentlich sehr, sehr schön. Ich habe das ja einmal sehen dürfen. Sind wir auch mal durchgestratzt. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja, und jetzt ist es so, dass die Fotokina diese Visual Gallery abgesagt hat, gibt es dann also dieses Jahr nicht mehr. Ja, das ist natürlich schon mal schade, aber jetzt sagt natürlich die Fotokina, ja, aber wir machen ja was anderes, und zwar machen wir so kleine Einzelausstellungen, die sogenannten Boulevard of Competitions. Das sind aber wesentlich kleinere Ausstellungen und die finden sich dann auf dem Weg zwischen zwei Hallen. Ich habe jetzt nicht herausgefunden, wo sie das aufstellen oder ob sie es generell in diese Hallenverbindungen aufstellen wollen. Und da müsst ihr euch halt vorstellen, also so sehe ich es jedenfalls, dass da irgendwelche Bilderwände dann aufgestellt werden. Und wenn ihr zwischen zwei Hallen rumpendelt, und da gibt es auch einen ganz langen Gang, da wird das auch aufgestellt sein, dann steht ihr da in dem Trubel, in dem Volksgemurmel, relativ ungemütlich und könnt halt mal kurz einen Blick auf die Bilder werfen. Aber so richtig genießen geht's nicht. Und der Haken ist natürlich auch, da das natürlich dann mitten auf dem Messegelände stattfindet, wer jetzt mal nur die Galerie sehen wollte, der muss halt trotzdem den Eintritt bezahlen. Und der Bericht hier auf Heise, der schreibt, für den Eintritt werden Preise zwischen 16 und 120 Euro fällig. Ich weiß jetzt nicht, wie diese hohe Spanne zustande kommt. 16 Euro ging ja noch, aber ich glaube, selbst das wäre es eigentlich nicht mehr wirklich wert, oder? Hm. Irgendwie komisch. Sie schreiben auch, die ausstellenden Hochschulen sind von 22 auf 15 reduziert. Also alles deutlich verkleinert in diesem Bereich. Und ich finde das so schade, weil natürlich ist Technik-Geek immer so die eine Seite in uns. Das ist doch so. Man will sehen, was gibt's an neuem Spielzeug so. Und zeigt mir mal irgendwie ein paar tolle Stative und Kameras, Objektive, Filter, was nicht alles. Studioausstattung gibt's alles. Alles toll, alles schön anzusehen und alles prima. Aber am Ende des Tages wollen wir mit diesem Spielzeug doch richtig, richtig coole Fotos machen.
Und das ist das Ziel.
Ja, und da ist eben neben Reportage und Architektur und so Standardberufszeug, gibt's eben auch so diesen kleinen Künstler in uns. Und da gibt's eben einige, da ist dieser kleine Künstler schon verdammt groß geworden.
In manchen Leuten ist der kleiner, in manchen Leuten ist der größer.
Ja, und es gibt Leute, da ist der verdammt groß. Und ich fand das unglaublich schön zu sehen, was da für Bilder ausgestellt wurden. Weil einmal, um es zu bewundern natürlich, oder um es einfach mal auf sich wirken zu lassen, um einfach mal auch seine Gedanken loszuwerden da aus dem Stress, aber eben auch, um sich mal inspirieren zu lassen, um einfach mal Ideen zu bekommen. Und ich finde, das gehört dazu, das kannst du nicht voneinander trennen, und ich finde es unglaublich schade und ich prangere das auch an, dass da die Fotokina-Organisation gesagt hat, wir machen das nicht mehr. Weil ich finde da, das ist so ein bisschen wie Pick ohne Nick, das ist so, da wird irgendwas auseinandergerissen, was eigentlich zusammengehört. Und das hat irgendwie auch so ein bisschen diese Fotokina ausgemacht. Dass es so diese zwei Pole gab. Und das finde ich schon sehr schade.
Tja. Nee, finde ich auch.
Aber so ist es. Ich weiß nicht, was man dagegen tun kann oder soll, aber
Lass uns mal online gucken, was die Leute so sagen.
Genau, lass uns mal gucken, was ihr so schreibt. Vielleicht schreibt ihr noch was anderes, außer dass es nicht die 800 gibt.
Bevor wir hier depressiv werden.
Ja, Paudia auf Twitter fragt zum Beispiel, warum man den 36,3 Megapixel braucht. Ja gut, haben wir gesagt. Also es gibt dann einen Fall, also gerade auch in der Modefotografie wird es gerne genommen.
Ja, ich meine, also das Ding ist natürlich, die D800, die knabbert ganz massiv am Mittelformatsegment. Also die Mittelformatkameras, die ja teilweise 30, 50, 80 Megapixel haben auf diesem circa 3x4 cm großen Sensor, die bekommen dadurch natürlich Konkurrenz. Diese Auflösungen, es gibt schon Anwendungen für diese Auflösungen. Und ja, das führt natürlich dazu, dass dann auf der Platte entsprechend schneller der Platz voll ist und dass man größere Speicherkarten braucht. Ich behaupte mal, viele brauchen es nicht, aber die es brauchen, sind froh drum. Ganz klar. Jo. Und auch bei 5 Megapixel wurde die Frage schon gestellt, wer denn jetzt 10 bräuchte und warum man 15 braucht. Also die Fragen kommen immer wieder.
Naja. Jo, aber wer es braucht, der weiß auch ganz genau, warum. Urs Weiß schickt eine Frage an euch, liebe Hörer, raus. Und zwar fragt er, ob jemand in den nächsten 2 Wochen zufällig auf Gran Canaria sein wird und Lust auf eine kleine Tour hat. Also offenbar Urs Weiß, also @UrsWeiß mit Doppel-S, möchte also nach Gran Canaria in den nächsten 2 Wochen.
Also Urs ohne Doppel-S und Weiß mit Doppel-S.
Genau, URSWEISS. bei Twitter, @UrsWeiß. Also wer da auf Gran Canaria ist, sowieso gerade in den nächsten 2 Wochen... Ja, tweetet ihn doch einfach mal an. Kopernikus fragt, wie wir zu ACTA stehen. Also ich habe meine Akten hinter mir im Schrank. alle fein säuberlich sortiert. Mehr sage ich dazu online nicht.
Also ich finde, du ganz kurz, ich finde ACTA nicht gut, natürlich nicht, weil alles, was in irgendeiner Form unsere Internetfreiheit berühren kann, auch wenn es wahrscheinlich nach, so wie ich es gehört habe, nach deutschem Recht uns das ACTA nicht wirklich groß berühren wird, aber alles, was die Möglichkeit hat, uns oder auch international die Rechte der Internetbenutzer einzuschränken, halte ich für sehr problematisch. Insofern bin ich gegen ACTA. Punkt.
Ahrens Jan fragt, er möchte sich neben dem Studium mit Fotos etwas dazu verdienen. Tipps, wie man das am besten angeht. Was muss man beachten?
Das ist eine sehr, sehr kleine Frage mit potenziell Riesenausmaßen an Antworten.
Haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen.
So reden wir eigentlich ständig drüber.
Ja, also in Kurzform, Fall auf. Ja. Putz Klinken, zeig Fotos, zeig Bilder, überleg dir, was du machen willst. Also Geld verdienen jetzt mit dem Model-Shooting wird schon schwieriger sein, als zu sagen, ja, was weiß ich, ich gehe mal in eine Arztpraxis und braucht ihr neue Fotos für eure Webseite zum Beispiel. Einfach mal so ein bisschen anbiedern, ohne nervig zu sein. HTSCHO, HT Show, was habt ihr als letztes fotografiert und womit? Was habt ihr als letztes fotografiert? Also ich habe als letztes am Wochenende, wie gesagt, ein kleines, ja in Anführungszeichen, Architektur-Shooting gehabt oder wie sagt man dazu, ein Raum-Shooting. Ich habe ein Beauty-Salon von innen fotografiert. Fotos für Webseite, für Werbung und Prospekte und so. Und das habe ich gemacht mit meiner 5D und eben, wie vorhin schon angesprochen, mit meinem Sigma 12 bis 24. Das kam da ganz viel zum Einsatz. Und mit einem Blitzlicht, mit einem Nikon SB26, einem Stativ und einem Schirm.
Und ich war das letzte Mal so richtig offiziell mit der Kamera draußen vor ein paar Wochen. Das war analog mit Großformat und Mittelformat. Und zwar mit Farb- und Diafilmen. Und für mich war das gerade ein Experiment, C41, also Farbnegativfilme, in E6, in Diachemie zu entwickeln. Ich bin da mittlerweile ausgerüstet, um das zu tun. Und muss noch ein bisschen experimentieren. Ist nicht ganz so rausgekommen, wie ich dachte. Die sind relativ dunkel geworden. Also da muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen die Prozedur verändern. Aber Dias entwickeln klappt jetzt mittlerweile sehr gut. Und sehr zuverlässig, also mit guten Farben und wie sich das gehört. Also das finde ich sehr schön, vor allem die Großformat-Dias dann irgendwann. Also so ein großformatiges Dia in der Hand halten, das ist einfach geil. Ich bringe mal auf dem nächsten Workshop mal welche mit, dass man die mal so ein bisschen rumgehen lassen kann.
Bring doch einfach noch einen Dia-Projektor mit, dann machst du mal eine Dia-Show.
Ja du, Großformat-Dia kannst du ja einfach in die Hand halten und angucken. Das ist ja das Geile. Die sind so groß.
Nein, das muss an die Wand geworfen werden. Das muss rauschen. Das muss so klick-klick-klick-klick machen, wenn du weiterschaltest.
Nee, muss es nicht.
Doch.
Nein, muss es nicht.
Und ab und zu muss ein Falsch rum drin sein. Und ein Falsches muss dabei sein.
Ja, wir hatten vor der Sendung, hatten wir ein bisschen rumgewitzelt mit Hybridkameras und der neuen 800 und dass man da vielleicht noch irgendwie bei den Winterkälten irgendwie noch einen Motor einbauen könnte. Der Fei hat uns tatsächlich jetzt irgendwas geschickt.
Ja. Eine D800 mit Reichweitenverlängerer.
Mit Auspuff und Seilzug zum Starten. Ja, Spukspecht.
Kannst du das schon mal mitnotieren für die Shownotes? Das ballern wir mit rein einfach.
Ach, ja, dann der Spukspecht fragt, wie es denn nun mit dem Zonensystem Mehrteiler aussieht. Haben wir dem mal versprochen? Ich glaube nicht, oder?
Das haben wir nicht versprochen.
Nee, also Zonensystem ist so eine Geschichte, da haben wir ja auch auf Happy Shooting schon mal vor mindestens ein, zwei Jahren schon mal gründlich drüber gesprochen. Das lässt sich so auf der Sendung brutal schwer erklären, weil es halt doch... Also wenn wir das auf dem Workshop machen, das Thema, dann machen wir das so häppchenweise und dann auch zwischendrin mit, okay, den Teil, den probieren wir jetzt aus. Also dann gehen die Leute tatsächlich dann mal zwischendrin für 10 Minuten raus, es wird was probiert, dann kommen wir wieder rein, dann erklärt man weiter und auf die Weise kann man es auch festigen. Da haben wir jahrelang dran rumprobiert, bis wir das so rund hatten, dass man das quasi auf einem Workshop so rüberbringen kann, dass es auch funktioniert und die Leute es auch alle verstehen. Und das ist einfach auf mit einem rein verbalen Medium Podcast geht das nicht wirklich.
Ja. Zieh dir Folge 36 rein. Fei hat es gerade mal rausgesucht, hat er vor kurzem gehört, sagt er, Folge 36 haben wir mal über das Zonensystem gesprochen. Aber es ist jetzt wirklich nicht reine Werbung für den Workshop, aber es hat einfach keinen Sinn, nur im
Audio. Doch, kommt auf den Workshop.
Ja, ihr könnt ja gerne kommen, aber wir sagen jetzt nicht deshalb, weil ihr nur auf den Workshop kommen sollt, weil nur da erklären wir es euch. Wa? Ihr wisst das, wir erzählen alles, was wir wissen hier, wenn es geht. Aber wir haben es wirklich ein paar Mal ausprobiert. Und selbst wenn du vor Ort bist und es den Leuten ins Gesicht erklärst, du musst es in die Hand nehmen und unter Anleitung gegebenenfalls auch mal ausprobieren, damit es wirklich klar wird und Klick macht.
Und dann macht es aber wirklich Klick.
Dann hast, dann im wahrsten Sinne des Wortes.
Dann haben wir auf dem Workshop plötzlich richtig viele Leute mit richtig fröhlichen Gesichtern, weil sie was richtig Geiles gelernt haben.
Ja, das stimmt.
So, Fragen, das war jetzt hier Twitter, jetzt gehen wir noch kurz auf Google+,
weil
da haben
gerne.
Wir ja auch eine Präsenz. Übrigens auch die Happy Shooting Seite, also wer uns da noch nicht in seine Kreise gelotst hat, darf das gerne tun, wir sind auch als Happy Shooting vertreten. Mal schauen von oben runter. Martin Nöhrer, hallo, habe einen Link-Tipp unter photographyposes.net, also photography-poses.net findet man eine tolle Anleitung für verschiedene Posen.
Ja.
Können wir gerade so weitergeben, habe ich jetzt noch nicht gesehen.
Aber ich haue es immer einfach ungesehen in den Chat.
Genau. Ah, da will jemand ein E-Book verkaufen, sehr schön. Nee, ist aber schön, da gibt es dann mit Sicherheit trotzdem ein paar Informationen. Frank Sparmer, die Fotokina hat die Visual Gallery aufgelöst, alles klar. Da haben wir uns schon drüber unterhalten. Hanno Schwede, mehr ein Hinweis als eine Frage. Unter dem Label monatlicher Fotowalk Köln organisiere ich eben diesen. Aha. Ja, das ist schön. Nächster Termin kommenden Freitag, 10.02. 17 Uhr, Nightwalk am Rhein. Im März wird es dann wieder ein Sonntag oder Samstag. Sehr schön. Also Freitag, 10.02., wenn ihr in Köln seid. Hanno war mal bei uns auf dem Workshop, auf dem Absolut Analog Workshop. Und ja, geht da mal hin, macht das mal. Freuen wir uns, wenn das so anfängt, Kreise zu ziehen.
Klasse. Ja, macht auf jeden Fall Spaß, mit ein paar Gleichverrückten loszuziehen, ein bisschen Fotos zu machen.
Ja.
Matze fragt, gibt es eine Möglichkeit, AA-Batterien in einer DSLR ohne Batteriegriff zu verwenden? Meines Wissens nicht.
Mit viel Lötarbeit, wenn du gut bist, dann kriegst du das schon hin.
Draußen dran kleben und irgendwo...
So, mit Gaffer ja. So einen Batteriehalter dran machen. Bei Konrad einen Batteriehalter kaufen. Ja, nee, dann müsste ich jetzt keine andere Möglichkeit. Nee,
würde ich Batteriegriff nehmen, da kannst du sie direkt reinstecken.
Ja, hallo Happy Shooter von Roger Salzmann. Keine Frage, sondern ein Ausrüstungstipp für die kalte Jahreszeit. Als Fotohandschuhe eignen sich die Golf-Winterhandschuhe. Sind sehr warm, bequem und sehr griffig. Kosten ab 20 Euro von Footjoy, Wilson oder Mizuno, um nur ein paar Hersteller zu nennen. Also ich verwende sie schon seit Jahren. Golf-Winterhandschuhe. Oh, wenn du uns da jetzt gelinkt hättest, ja, dann hätte ich auch den Link noch irgendwie weitergeben können.
Roger, das ist für mich sehr, sehr interessant. Jetzt gar nicht mal nur zum Fotografieren, sondern auch für die Arbeit und Wartezeiten am Pferd. Ich habe nämlich das Problem, ich habe noch keine Handschuhe gefunden, die meine Hände wirklich warm halten. Also ich kriege immer Eisfinger bis hin kurz vorm Absterben, habe ich so den Eindruck. Roger, wenn du das hier hörst, dann schick ruhig mal bitte an info@happyshooting.de mal konkrete Links zu den Produkten, wo du sagst, also die sind wirklich kuschelig warm. Brauche ich sowas?
Ich schaue mir die gerade hier auf eBay an. Ich habe sie gefunden. Ja, aber so sonderlich warm sehen die jetzt nicht aus, oder? Also ich bin ja mittlerweile ein Fan von diesen Klettererhandschuhen. Hatten wir auch schon mal. Die gab's glaube ich auch mal. Gibt's glaube ich auch bei Enjoy Your Camera. Diese ja, das sind wie so Fäustlinge. Also nee, sind wie so abgesägte Fingerhandschuhe, die aber dann noch so eine Fäustlingsklappe oben drüber haben, die du runterklappen kannst. Klappst also die Klappe nach hinten hast du so Klettverschluss, dass das auch offen bleibt und dann hast du die Finger frei, kannst fotografieren und dann machst du die Klappe hinterher wieder zu.
Ja.
Die finde ich ganz praktisch und die kommen eigentlich auch so aus dem Kletterbereich, sind aber dann auch irgendwann in der Fotografie gelandet.
Ja, sowas hatte ich ja mal hier von Enjoy Your Camera auch. Aber die versagen an meinen Fingern auch bei minus 12 Grad und mehr.
Ja, ich glaube, minus 12 Grad ist einfach auch... also ich habe hier noch die Himalaya-Handschuhe, die bis minus 30 gehen oder so. Mhm. Also das sind echte dicke Winterhandschuhe. Und ich habe es auch tatsächlich geschafft, meine 5D Mark II mit denen zu bedienen. Also wenn man da nicht gerade so ganz fein die kleinsten Knöpfchen drücken will, aber so Fingerrad und Daumenrad und Auslöseknopf, das hat funktioniert. Also wenn man das ein bisschen geübt hat, je nach Handschuh geht das schon. Und in denen habe ich dann auch bei minus 25 Grad noch irgendwie brauchbar warme Hände. Wobei, ich habe da eh kein Problem. Also ich habe auch meistens überhaupt warme Hände, auch
wenn es kalt ist. Ja, das ist bei mir eben das Problem, dass ich eigentlich sowieso kalte Hände habe. Und wenn dann noch ein bisschen Wind dran kommt, dann ist gleich ganz vorbei. Also ich brauche richtig was kuschelig Warmes. Muss mir mal den Link zu deinen Handschuhen mal ausschicken. Ja.
Jonathan B.
Ach genau, Anna ist noch da.
Hi ihr zwei, ich habe zum Geburtstag einen in Anführungszeichen Ausbildungsplatz in der Prager Fotoschule geschenkt bekommen. Habt ihr schon was gehört? Oder gibt es einen Hörer, der dort schon war? Das wäre doch mal ein spannendes Thema für ein Interview. Hier der Link zur Homepage. Leider fällt euer Workshop in meine Zwischenprüfung, Mann. Mann, immer habe ich was Wichtigeres anderes zu tun. Naja, Prager Fotoschule sagt mir nichts, ist wohl in Österreich und ja, nee, ich kenne die nicht.
Sagt mir auch nichts.
Also man findet die unter pfsoe.at. Ja, aber wenn es da irgendwelche Informationen gibt, schreibt die doch bitte gerne in die Kommentare zu dieser Folge. Dafür geht ihr auf happyshooting.de. Die Nummer der Folge ist 257 und was da in den Kommentaren steht, können dann eben auch alle lesen.
So soll's sein. Link zur Hybridkamera habe ich übrigens schon in die Shownotes gepackt.
Hab ich gerade gesehen. Und jetzt lassen wir mal wieder die Hörerschaft zu Wort kommen. Ich glaube, der Johannes hat uns was geschickt.
Guten Morgen Boris, guten Morgen Chris, guten Morgen liebe Happy Shooting Hörer. Es ist 7.45 Uhr an einem Sonntagmorgen, dem 5.2.2012 und es ist eiskalt. Ich schätze mal, es hat so minus 15, minus 20 Grad. Es war heute Morgen so kalt, dass mein Auto nicht anspringen wollte und ich leider nicht auf die Schwäbische Alb fahren konnte zum Fotografieren, weswegen ich jetzt hier in der Nähe meines Hauses in einer alten Sandgrube gelandet bin, um Frost zu fotografieren. Frost fotografieren, das geht ganz toll. Leider lässt sich Frost in einem Audioboost sehr schlecht festhalten, aber ich versuche das mal kurz, kleinen Moment. Ich hoffe, man hört diesen wunderschön knirschenden Schnee und die raschelnde Daunenjacke. Ja, das war eine spannende Sache heute. Ich bin gut ausgerüstet, was meine Kleidung betrifft. Eine dicke Daunenjacke, viel Skiunterwäsche. Alles, was ich habe, habe ich an. Meine wärmsten Stiefel, um hier ein paar Schüsse zu bekommen. Vielleicht mal gucken, vielleicht sehe ich auch noch einen schönen Sonnenaufgang hier hinter dem Wald und kann da noch was festhalten. Ja, die Ausrüstung heute ist sehr spartanisch. Ich habe meine Kamera dabei mit zwei Objektiven und einem Stativ, zwei Akkus, die ich wechselweise in der Hosen- bzw. in der Jackentasche innen drin habe, um die möglichst warm zu halten. Ich muss so nach, ja, 10, 20, 30 Bildern spätestens den Akku austauschen, weil der dann meint, er sei leer, bis ihm wieder warm ist. Ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Ich werde versuchen, vielleicht an den Audioboo ein, zwei Fotos anzuhängen. Und ja, wie Boris immer schon so schön sagt, geht raus, Mann, macht Fotos. Egal, immer, bei jedem Wetter, das geht. Viel Spaß, ciao. Und 3, 2, 1, Frosty Shooting.
Klasse, Johannes. Ist natürlich wirklich klasse. Also das Rausgehen, manchmal muss man es halt überwinden, manchmal muss man auch minus 15 Grad überwinden. Und deshalb geht auch tatsächlich raus und tut das. Ich bin ja immer abends beim Herrn Leo Laporte auf dieser amerikanischen Radioshow zum Thema Fotografie und da habe ich jetzt am Sonntag zufälligerweise genau dieses Thema gehabt. Deshalb haben wir das heute mal so ein bisschen geschoben mit dem Schwerpunkt. Und ja, dann dachte ich, das passt natürlich super zusammen, weil ja, das waren halt dann doch wieder minus 15 Grad und mancherorts hat sich auch minus 20 Grad. Und deshalb einfach mal so die Frage, warum sollte man denn bei so einem Scheißwetter rausgehen und fotografieren?
Das möchte ich auch mal wissen.
Was ist das Ding? Also, wie der Johannes es gerade schon gesagt hat, Frost. Frost ist so ein Thema. Es gibt halt teilweise Bilder, die es sonst nie gibt. Und da ist morgens der Frost, der irgendwie nachts drüber ist oder auch teilweise tagsüber, wenn irgendwo Nebel ist, der dann sofort an irgendwelche Bäume hinfriert, hast du zum Teil unglaublich schöne Eisblumen oder komplette Bäume, die plötzlich irgendwie so ein weißes Mäntelchen anhaben mit ganz bizarren Formen, Spinnennetze, eingefrorene.
Generell natürlich, wenn du irgendwie so Schnee liegen hast oder so leicht überfrosteten Boden hast, wenn du jetzt später erst losgehst, also deswegen ruhig rausgehen, auch früh morgens dann rausgehen, weil du hast dann noch die unberührte Landschaft. Wenn du dann später losgehst, dann hast du schon überall wieder Autospuren oder Spuren von Tieren und Menschen und so weiter. Aber wenn man halt dann auch früh rausgeht, dann ist das alles noch so unberührt.
Mhm. Und dann hast du, also was das natürlich mit der Umgebung macht, sind noch ein paar ganz andere Geschichten. Also ich habe hier zum Beispiel zu Hause vor der Türe so einen Bach, der da fließt. Ich war jetzt am Sonntag, war Moni hier und dann waren wir also relativ früh, so gegen 9 waren wir draußen, also nicht ganz so früh, aber trotzdem noch früh genug, um dann zum Beispiel zu sehen, wie der Bach so vor sich hingedampft hat. Also solche Sachen, die kriegst du einfach sonst nicht. Mhm. Dampfende Gewässer, gefrorene Gewässer. Auch da haben sich auf dem Bach zum Beispiel um Steine, die da aus dem Bach rausschauen, haben sich so Eisplatten gebildet, die dann von unten wieder angeschmolzen sind. Und dann hast du plötzlich so über dem Bach schwebende Eisscheiben an den Steinen. Geil. Das sind so Geschichten, die gibt's einfach sonst nicht. Dann hast du natürlich Thema Sonne. Die Sonne steht im Winter niedriger. Und die niedrige Sonne, die macht halt auch wieder Sachen mit der Umgebung, die du sonst eigentlich nur so während dem Sonnenauf- oder Untergang kriegst. Also diese Golden-Hour-Bilder, die kriegst du plötzlich vom Lichtwinkel her zu anderen Tageszeiten, aber auch mit anderen Lichttemperaturen. Also kühleres Licht, was trotzdem flach reinkommt. Gibt ein total schönes winterliches Gefühl. Dazu noch ein leicht kühler Weißabgleich und der Betrachter schaudert beim Betrachten der Bilder, weil es ihm kalt wird. Dann ja, hatten wir schon Frost, Bäume, Gras, Spinnennetze. Die Luft ist teilweise unglaublich klar. Also du hast teilweise Weitsicht und eine Klarheit in der Luft, die total toll ist. Und was mir bei so einem Wetter auch immer total gut gefällt, ist, dass du automatisch durch dieses Eis und den Frost und den Schnee, aber Frost reicht da schon, eine Reduktion in Farbe hast. Du hast weniger Farben, ohne da jetzt gleich irgendwie schwarz-weiß zu sehen, aber du bekommst ganz einfach eine verstärkte, die Bilder bekommen was mehr Grafisches. Ja, du bekommst einfach die Farben lenken nicht mehr so von den grafischen Elementen ab. Die Linien, die Formen, die Kontraste werden plötzlich wichtiger als jetzt irgendwelche rot, grün, blau und sonstigen Farben,
die da die Farben sind halt nicht mehr so stark, ne, weil alles irgendwie übergefrostet ist und so.
Sind gedämpft, ja.
Genau. Ist aber, wie du schon so sagst, es ist eben nicht gleich schwarz-weiß. Also es ist durchaus sinnvoll, da auch mit Farbe zu arbeiten, weil selbst wenn das Bild eigentlich schwarz-weiß aussieht, auch wenn der Schnee gerade so gefallen ist und man glaubt, es ist nur schwarz-weiß, es ist doch ein anderer Bildeindruck, weil eben doch noch dieser Tuck von Braun an dieser Stelle ist und da ein bisschen Blau sich vom Himmel auf dem Schnee spiegelt. Das kann es manchmal einfach schon ausmachen.
Man kann es ganz einfach testen, indem man dann mal in seiner Software dann mal einfach das Bild mal kurz auf schwarz-weiß umstellt und dann merkt man, dass trotzdem noch Farben da waren und dass es halt schwarz-weiß ganz anders wirkt. Also die Farbsättigung geht einfach zurück bei sowas. Mhm. Dann, ja, Street, also durch eine Stadt zu gehen bei so einem Wetter, kann auch ganz lustig sein und kann auch ganz hilfreich sein bei Street, weil man ganz oft Leute hat, die so dick eingemummt sind, dass die eh kein Schwein erkennt und dann hast du plötzlich weniger Probleme mit dem Bildrechten. Aber das nur so am Rande. Also es gibt einfach andere Bilder, Menschen, die ja, deren Atem dampft und die ja wahrscheinlich ein bisschen flotter unterwegs sind, als wenn sie im Sommer flanieren würden. Also auch das gibt einem ganz andere Möglichkeiten. Also es ist einfach schön, selbst ich als nicht wirklich Frühaufsteher, habe mich dann gefreut, am Sonntag draußen zu sein, bei minus 15 Grad so ein bisschen spazieren zu gehen, weil es halt einfach plötzlich visuell ganz andere Dinge gibt, die sonst nicht da sind.
Es ist ja auch dann das Fotografieren das eine und die tollen Bilder, die man mitbringt, das andere. Aber es ist dann natürlich auch, wenn man bei solchen Temperaturen früh unterwegs ist, auch dieses wieder nach Hause kommen, wieder ins Warme und zu wissen, ich habe den Tag jetzt auch mal wirklich genutzt. Ich habe jetzt nicht nur im Bett abgehangen und bis ich wieder Kopfschmerzen kriege oder so oder bis ich so faul bin, dass ich gar nicht mehr aufstehen will, sondern man hat einfach auch mal was gemacht. Das ist einfach auch ein richtig schönes Gefühl.
Ja, aber jetzt sag mal, natürlich der obligate Tipp muss natürlich jetzt kommen, wenn du sagst, ich komme wieder nach Hause ins Warme.
Ja, ne? Was da passiert denn dann, ne?
Doch die Kamera, da hast du doch plötzlich
Wasser auf der Kamera. Was ist denn das für ein Mist, sag mal?
Ja, also es ist ganz klar, Kondensation, du hast was Kaltes, und draußen durch die Kälte kann die Luft auch nicht so viel Wasser tragen. Und jetzt kommst du in die Wärme, da hat die Luft mehr Feuchtigkeit und jetzt kondensiert natürlich dann die Feuchtigkeit an der kalten Kamera. Und das ist ganz toll, wenn du irgendwo, naja, Extrembeispiel tatsächlich im Winter mal irgendwo in ein Gewächshaus gehen oder in so ein Tropenhaus, wo dann irgendwie so einen botanischen Garten ins Tropenhaus gehen, da musst du erstmal 20 Minuten warten, bis die Kamera sich irgendwie aufgewärmt hat, bevor du was siehst, weil alles beschlagen ist, und zwar innen und außen. Mhm. Da gibt's einfach den ganz klassischen Trick, bevor du reinkommst, pack die Kamera in eine Plastiktüte, so ein Ziploc-Teil, das kann man klein gefaltet in der Tasche haben, und dann lässt man die Kamera da drin aufwärmen und damit hat man das Problem der Kondensation besiegt, weil in der Tüte ist ja dann auch die trockene Luft von draußen drin. Dauert vielleicht ein bisschen länger, weil man natürlich auch so einen Luftpolster um die Kamera hat. Aber wer Angst hat, dass seine Kamera da irgendwie durch die Kondensation Schaden nimmt, der soll das so machen. Generell habe ich da wenig Angst davor. Ich persönlich nehme die Kamera dann so mit rein und naja, hofft, dass es relativ schnell warm wird und dann geht das schon. Oder man tut die Kamera vorher schon mal so in die Jacke rein und wärmt sie vorher schon mal so ein bisschen auf.
Aber wo du schon bei der Kamera und bei den Objektiven angekommen bist, jetzt ist ja schön, dass draußen kalt ist, aber was macht denn der Akku?
Achso, ja, das ist natürlich auch der Klassiker. Akkus haben bei Kälte, das kennt man von anderen Sachen, weniger Leistung. Und der Johannes hat es ja gerade schon gesagt, er hat dann immer zwei Akkus dabei, einen immer in der Tasche zum Aufwärmen, mit dem anderen macht er ein paar Bilder. Und wenn der dann sagt, nö, ich mag nicht mehr, ich bin jetzt leer, dann kommt der in die Tasche, dann kommt der Warme wieder raus und dann kommt man da wieder ein paar Bilder rausholen, dann wieder aus dem anderen und so wechselt man sich ab. Mhm. Ja, ist bei den moderneren Akkus, also jetzt gerade die modernen, sind auch schon wieder 3 Jahre alt, aber die Akkus, von denen ich immer dachte, die sind ja scheiße teuer, so die Akkus für die 5D Mark II zum Beispiel, diese LPE E6 sind das, glaube ich, die wirklich nicht günstig sind. Die hatte ich aber im Himalaya dabei, bei genau solchen Scheißtemperaturen. Und die haben verdammt gut durchgehalten. Denen hat man das fast nicht angemerkt, dass sie die Kälte irgendwie beeinflusst. Also kann natürlich auch sein, wenn der Akku älter wird, dass er dann ein bisschen anfälliger wird für solche Geschichten. Aber im Zweifelsfall, das ist wie wenn du aus der Fernbedienung für den Fernseher irgendwie die Batterie rausholst und zwischen den Fingern rollst, weil sie nicht mehr tut, und dann kriegt man nochmal so zweimal umschalten und zweimal laut und leise machen.
Zweimal seppen, ja.
Genau, das ist genau das gleiche Prinzip. Man wärmt die Batterie dadurch an und dadurch bekommt sie nochmal ein bisschen mehr Leistung. Also im Zweifelsfall einen zweiten Akku mitnehmen, in der Tasche innen haben und dann geht das schon.
Und wie ist es bei den analogen Kameras? Also ich meine, da sind ja auch Schmiermittel drin, du hast unter Umständen auch eine Batterie für Belichtungsmessung drin.
Also man heute, wenn man sich so ein heutiges Autofokusobjektiv anschaut, die sind ja meistens nicht mehr so tight gebaut, was die Mechanik angeht. Also dieses Gefühl beim Drehen am Zoomring oder am Scharfstellring von einem alten analogen Objektiv, so dieses ganz smoothe Metall auf Metall mit Schmiermittel dazwischen, so dieses ganz satte Drehen, das hast du ja heute bei den Autofokus-Sachen eher nicht mehr so. Mhm. Und das hat natürlich auch seine Gründe, warum das so ist. Aber das Problem ist natürlich, wenn du so eine Analogkamera hast, dass dann diese Schmiermittel, die werden natürlich auch ein bisschen härter, wenn es kalt wird. Das heißt, du merkst das dann schon unter Umständen, wenn du dann scharf stellst, dass du dann halt ein bisschen mehr Kraft aufwenden musst, weil dann dieser satte Fit dann irgendwo, naja, dann eben noch satter wird. Also das kann schon passieren, im Zweifelsfall ja irgendwie warm halten. Generell habe ich aber bisher dadurch noch keine echten Probleme gehabt. Aber man sollte es nur wissen, also wenn diese Sachen wirklich Metall auf Metall mit wenig Toleranzen gefertigt sind und dann die Schmiermittel nicht wirklich frisch sind, dann kann das schon mal auch so ein bisschen schwieriger sein. Also das ist nicht dann kaputt, sondern naja, das braucht dann halt ein bisschen Wärme. Aber ja,
also mein altes Sigma Zoom, das 70 bis 300, das mag die Temperaturen gar nicht gerne. Setzt dann nochmal der Autofokus komplett aus und der Motor jammert vor sich rum.
Okay. Also, okay, aber da ist dann generell, einfach mal Schluss. Generell geht raus, packt euch warm ein. Also wie der Johannes, seine ganzen Skiklamotten und sonstigen Outdoor-Klamotten. Mehrere warme Unterbuchsen drunter und vielleicht noch eine Fleecehose, wenn man sie hat. Und unter die Daunenjacke noch ein Fleece. Packt euch warm ein, damit ihr da Spaß habt. Und es ist egal, wie ihr aussieht. Es geht darum, dass ihr nachher gute Bilder heimbringt. Mhm. Ne? So. Also so viel zum Thema bei minus 20 Grad fotografieren. Wir wollen Winterbilder sehen, Leute. Schickt uns Winterbilder.
Und einen Trick für warme Füße suche ich auch noch.
Ach so, es gibt Fußwärmer. Also ich hatte ja mit dem Martin Bailey gesprochen. Wir wollten ja ursprünglich diesen Workshop in Japan machen, der jetzt nächstes Jahr stattfindet, den wir dieses Jahr dann doch nicht hinbekommen haben. Und der hat unter anderem auch mit drin, also das wäre ja auch im Winter im Schnee gewesen. Und da steht man dann einen halben Tag rum an einer Stelle und wartet, bis der Kranich die richtige Pose hat. Da gibt es tatsächlich Fußwärmer, das sind so chemische Päckchen, die man so knickt und dann werden die warm und die dann auch irgendwie 1-2 Stunden warm geben und die tut man sich mit in die Schuhe rein. Aha. Also die steckt man so seitlich mit in den Stiefel und dann wird das warm.
Dann wird ja mein Knöchel warm, aber...
Ja, muss halt unter die Sohle tun oder vorne vielleicht zu den Zehen. Ich weiß nicht, wie dick und groß die sind, aber er hat erzählt, dass das völlig gut sei und dass die mehrere Stunden Wärme abgeben.
Okay.
Also Zehenwärmer, muss mal schauen. Ich habe die noch nicht persönlich ausprobiert, aber die so von den Erzählungen her soll das ganz gut gehen.
Hätte ich gestern gut gebrauchen können.
Kannst du mal schauen, wenn ich hier Zehenwärmer eingebe, dann kommt da gleich als erster Link Mycole Zehenwärmer selbstklebend 10er Vorteilspack. Heatpacks, Fußwärmer, Zehenwärmer, 10er-Pack für 12 Euro.
Oh, muss ich mir sowas mal angucken, was?
Diese Zehenwärmer, also such mal nach Fußwärmer oder Zehenfußwärmer, 40 Euro für 40
Müssen Pack. Wir nicht in der Show suchen, können wir in Ruhe machen.
Ja, geht, gibt's aber wohl.
Uns will keiner zuhören, wie wir googeln. Gucken wir mal. Also wenn jemand auch von euch auch Tipps,
was die Leute hören wollen.
Wenn von euch da jemand auch Tipps hat, gerne in die Shownotes auf die 257 happyshooting.de.
Googeln mit Chris.
Ja, googeln für Fortgeschrittene.
Ich glaube, das mache ich mal. Mit Chat, da werden dann Sachen. Google mal das.
Bitte schreiben Sie mir nach. Zehenwärmer. Okay. Zehenwärmer sind ein Knaller, jedes Bild auch, hat uns jedenfalls der Gerrit geschrieben. Der hat nämlich einen Linktipp geschickt mit imposanten Bildern und das ist eine Bilderstrecke auf spiegel.de. Ja, und das sind Fotos von Häusersprengungen.
Heiß. Ja. Also so große Häuser, die dann hinterher nur noch Geröll sind.
Genau, und halt in dem Moment fotografiert, wo sie es gerade so auseinanderklappen, knicken, wie auch immer, sehr schön.
Das ist so eine klassische Spiegel-Online-Fotostrecke, ja. Wo du für jedes Bild nochmal weiterklicken und die komplette Seite laden musst.
Nervig, ne?
Und jedes Mal bekommt dann die Werbung nochmal eine extra Page-View.
Joa, man kann ja vorher entsprechende Filter installieren, so NoScript und sowas.
Oder haben die hier auch einen Link für alle? Nee, muss man tatsächlich einzeln durchklicken. Aber ist schön, weil dieses Jahr die Bilder, die Häuser im Fallen quasi, auch hier mal so Kühltürme vom Atomkraftwerk oder vom Kraftwerk oder Türme oder Hochhäuser oder sonstige Anlagen, Schornsteine. Ja, Zerstörung in the making sozusagen.
Genau, kunstvoll festgehalten. Sehr schön, Gerrit. Ja, und dann hat uns der Kopernikus was geschickt zum Sony-Blitzschuh.
Hallo, Happy Shooting Team. Hier ist der Kopernikus. Ich bin ein Minolta und später Sony-User seit den frühen 80er Jahren und habe meine Sünden mit dem eigenartigen Blitzsystem mehr als genug abgebüßt. Für die, die es nicht kennen, Minolta hat einfach die Anordnung von Blitzschuh und Blitz umgedreht, auf den Kopf gestellt und hat das T-förmige Stück auf den Kopf der Kamera montiert und das U-förmige Umfassungsstück auf den Blitz. Ebenso gibt es keinen Mittenkontakt mehr, sondern nur noch seitlich versetzt angeordnete Mehrfachkontakte. Das hat zur Folge, dass natürlich die Anzahl der für dieses System vorhandenen Blitze und verwendbaren Blitze mehr als beschränkt ist. Dass es aber nicht nur Nachteile hat, habe ich festgestellt, als ich Gruppenbilder von Volksschülern gemacht habe und zwischen zwei Schulen wechseln musste. Ich war etwas in Zeitdruck und habe Kamera, Blitz und Stativ zusammengeschraubt, auf die Rücksitzbank meines Autos gelegt und bin die kurze Strecke, 3 Kilometer, gerade, Landstraße, kein Verkehr, vorsichtig zu meinem Ziel gefahren. Allerdings gab es exakt ein Auto, das gemeinsam mit mir unterwegs war und das hat eine Vollbremsung hingelegt. Ich dahinter ebenfalls. Und dann habe ich schon das Poltern von der Rücksitzbank gehört. Kamera, Blitz, Stativ runtergefallen. Und der Blitz hat sich von der Kamera getrennt. Dank des eigenartigen Blitzschuhs war aber nur der Plastikteil der U-förmigen Halterung abgebrochen, abgesplittert. Und ich habe die Reparatur innerhalb von etwas mehr als einer Woche mit Firmware-Update meines Metzblitzes relativ rasch hinter mich gebracht. Habe inzwischen mit einem Ersatzblitz weiter fotografiert. Der Kamera ist nichts geschehen. Bei jeder anderen Kamera wäre wahrscheinlich entweder der Blitzschuh oben auf der Kamera ausgebrochen oder der Blitz an einer erheblich empfindlicheren Stelle durchgebrochen. Und das erinnere ich mich jetzt, wenn ich das nächste Mal nach einem Funkauslöser suche, der auch mit meiner Kamera funktioniert. In diesem Sinne, 3:1, Happy Shooting.
Jo, Happy Shooting, danke Copernicus für den Erfahrungsbericht. Ja, da hast du aber wahrscheinlich auch einfach mal so Glück gehabt, weil ich würde jetzt mal so aus dem Bauch heraus sagen, ist eigentlich egal, wie rum das an welcher Seite ist. Wenn dir irgendwo ein Stück abbricht, dann bricht dir entweder ein gutes Stück ab, was nicht so schlimm ist, oder dir bricht ein böses Stück ab. Also ich glaube, da hast du einfach Glück gehabt. Aber muss man ja auch mal haben.
Aha, ich habe übrigens jetzt parallel nochmal geguckt, Boris, die gibt es tatsächlich in allen Ausführungen, diese Zehenwärme. Zum oben auf die Zehen tun, zum drunter tun, als Sohle und so weiter.
Ja, hast mir gerade ein paar Links hier durchgemorst.
Voll cool. Oder voll warm.
Da das Amazon ist, müssen die ja schnell kommen. Also ich werde da, glaube ich, mal einen Test machen.
Genau, und die sollen tatsächlich hier so 4 bis 6 Stunden warm geben.
Ich muss halt gucken, ob ich dann damit noch in die Schuhe passe, weil das ist immer das Problem.
Ach, muss halt größere Schuhe kaufen.
Ne? Ja, super. Ich wollte jetzt noch losgehen, noch andere Schuhe kaufen.
Na gut. Ja, wir sind schon wieder fast am Ende. Und sehr schön. Wir haben eine neue Aufgabe. Wir haben diesmal, nächstes Mal wird wieder eine Aufgabe ermittelt, ein Gewinner ermittelt. Diesmal gibt es wieder eine neue Aufgabe. Und du hast dir was ausgedacht, passend zum
Thema. Zum
heutigen Thema kaltes Fotografieren.
Korrekt. Und zwar heißt die neue Aufgabe Frost.
Es ist praktisch, dass du die jetzt stellst und nicht dann irgendwann im Juni oder so.
Ja, jetzt ist noch einfach. Wir können es auch gerne verschieben auf den Sommer, dann wird es etwas schwieriger. Ja, aber ich dachte mir, nee, machen wir mal so. Frost, der Tag ist dann also HS Frost. Die Bilder also einfach bei flickr.com hochladen, den Tag HS Frost und das Ganze der Gruppe Happy Shooting zuordnen. Und dann kommt das auch an. Bitte macht ein neues Foto. Ja, nicht im Archiv wühlen. Macht ein neues Foto, wie ihr das Thema Frost interpretiert. Und die Aufgabe läuft vom 9. Februar bis zum 23. Februar 2012.
Sehr schön. Ja, dann wäre noch eine Amtshandlung zu vollziehen.
Was ist das? Schön, ne?
Das war jetzt die lange Belichtungszeit. Am Schluss, das war die Sekunde.
Bestimmt. Mhm. Ja, das hat uns der Tobias geschickt und das ist eine Vogtländer Bessermatic. Nicht zu verwechseln mit der Vogtländer Besser, was ja eine Mittelformat war, sondern die Vogtländer Bessermatic ist eine mechanische Kleinbildkamera.
Richtig, und Matic deshalb, weil sie einen Belichtungsmesser drin hat, wobei ich vermute mal, ach, das schreibt er jetzt hier sogar auf dem Link, hat ein Bild und fragt, wo man die mittlerweile verbotenen Quecksilberbatterien für die Bessermatic CS herbekommt. Das ist immer das Problem bei diesen alten Belichtungsmessern, da gibt es welche, die brauchen diese Quecksilberbatterien, die eine ganz bestimmte Spannung haben. Ich weiß jetzt nicht exakt welche, aber eine, die die neuen Knopfbatterien nicht mehr haben. Und da schaust du dich mal bitte um nach Weinzell, Weinzell. Die gibt es zum Beispiel bei Spürsinn. Das sind neue Zink-Luft-Batterien, die diese gleiche Spannung haben und auch einen ähnlichen oder gleichen Formfaktor haben. Und damit lassen sich dann diese Belichtungsmesser wieder betreiben.
Tobias weist dich gerade darauf hin, dass du das in der letzten Folge schon beantwortet hast und er die Batterien sogar schon hat und sie funktionieren prima.
Na, dann ist doch gut, alles klar.
Weinzell von Spürsinn.
Ja, du, Wiederholung schadet nichts, ne? Weinzell.
Genau.
Sehr, sehr schön. Gut.
Prima.
Dann,
Chat ist so geil.
Chat ist klasse. Ich finde das mit dem Live übrigens echt toll. Also happyshooting.de/live. Da steht dann übrigens jetzt auch, habe ich glaube ich auch schon letztes Mal gesagt, immer der neue Termin. Also am besten nochmal da nachschauen, falls ihr euch nicht ganz sicher seid, wann wir aufnehmen, weil wir es ja in den letzten paar Wochen doch mal ein bisschen verschieben mussten. Also wir mussten den Dienstag quasi an einem anderen Tag nachholen.
Ja, genau.
Weil ist ja immer Dienstag, wenn wir aufnehmen.
Wenn wir aufnehmen, ist Dienstag.
Ja, dann macht's mal gut. Geht raus, auch wenn die Füße kalt sind. Es gibt 10 Wärmer, ne? 6 Stunden warm mit so einem Kissen und an den Zehen.
Sehr praktisch.
Und dann kann man auch mal irgendwie ein bisschen draußen am Wasser stehen und warten, bis es richtig schön dampft und so.
Jo.
Jo, dann würde ich sagen.
Einfach so ein 10er-Pack vor sich schmeißen, Schnee wegschmelzen.
Kann ich mir das richtig vorstellen. Boris holt den Bundenbrenner.
Wie viel Zehnerpacks brauche ich denn für eine Strecke von hier bis zum Kiessee? Ja.
Du, in Helsinki sind die Straßen der Innenstadt beheizt. Kein Scheiß.
Ja. Mhm. So eine Bodenheizung in der Reithalle fehlt mir noch.
Ja, Fußbodenheizung da draußen.
Also.
Alles klar, dann macht's
lasst
mal
euch nicht gut. Beirren, macht einfach schöne Fotos, macht bei der Frostaufgabe mit und wir hören uns nächste Woche.
Alles klar, bis
drei,
dann. 3, 2, 1.
Happy Shooting.
Ich lasse es. Nicht im Podcast da irgendwie so einen Vergleich ziehen.
Sonst immer. Ich habe hier noch ein Ölkännchen und ich sehe die Flamme. Und
das ist echt Öl, doch. Ja, mach es Öl. Gut, dann lasst mich doch mal Sekunde hier mein Ding rausziehen. Ich hab nämlich.
Ich will nicht, dass du dein Ding rausziehst.
Nein! Frost, im Schwäbischen heißt das übrigens Froscht.
Froscht.
Wollte ich nur mal sagen, ne? Froscht, hier hat's Froscht. Nicht zu verwechseln mit Frosch. Ich habe ja früher, als ich kleiner war, da gibt's doch dieses eine Lied, wo dann, da ist der bittere Frost dein Tod. Diese Textstelle und ich habe dann immer irgendwie mich früher gefragt, wer denn der bittere Frosch ist.
Der bittere Frosch, ja.
Der bittere Frosch.
Gab es da nicht einen Film mit einem Frosch als Torwächter, der gesagt hat, eine Tür führt dich zu unendlichem Reichtum, die andere in den sicheren Tod.
Das war der bittere Frosch.
Vielleicht war das der bittere Frosch.
Also ich bist du bereit?
Weil wir sind ja ein Fotopodcast und kein Diesel-Podcast.
Seid ihr bereit?
Der Fotodiesel, jetzt neu, die Kamera ohne Akku, dafür mit Dieselaggregat.
Oh, das wäre geil.
Stell der sogenannte Reichweitenverlängerer in der Kamera.
Stell dir das mal vor, du hast so eine kleine Schnur zum Anwerfen. Ja. Put, so wie so ein kleiner Traktor.
Ja, wie so ein... Wie diese Reichweitenverlängerer in diesen Elektroautos. Dann hast du einen Akku, der reicht für 2000 Fotos. und nach 2000 Fotos reißt du halt noch den kleinen Diesel an. Genau. Mach's dann.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.